Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Servus, Tom.
Hey, bin ich ein bisschen aufs Eis gestolpert, hab schon vergessen, wie mein Schlittschuh läuft. So lange haben wir uns nicht mehr gehört.
Welcher Goalie war es gleich nochmal, der den es gleich geschmissen hat beim ersten Einlaufen in der NHL?
Ach, weiß
gegen
ich
sein
gar nicht.
Ex-Team? Was Flurry? Ne, Niemi war es genau, gegen die Blackhawks, glaube ich, hat es gleich mal gelöffelt und dann hat das auch insgesamt nicht so gut funktioniert. Ja, schlittschuhläuferische Defizite oder was?
Ja, na, ist ein bisschen eingerostet jetzt, ne?
Aber schon
Stimme fühlt sich auch ein bisschen schwer an. Ich habe ja nicht so oft diese Redepraxis wie du und deswegen.
Dafür schreibst du ja viel und bastelst GIFs bei hauptstarkeishockey.com.
Ja, also die Finger sind toll in Topform.
Mhm. Ja, bei mir Stimme auch, muss ich gestehen. Also, mein Gott, so wie sie in Form sein kann. Aber wir haben uns echt jetzt schon länger nicht mehr gehört und freut mich, dass es mal wieder klappt.
Ja.
Also, waren ja auf beiden Seiten so ein paar Hinderungsgründe oder was weiß ich. Wir sind auf jeden Fall wieder zusammen und reden über Eishockey und tun das wie immer einfach so frei von der Leber weg, was uns gerade einfällt. Und natürlich laufen zwei große Ligen, die uns auch interessieren, mit der NHL und mit der DEL. Wir sind beide selber auf dem Eis, du öfter als ich, glaube ich. Ich war bis jetzt einmal in diesem Winter auf dem Eis. Nächsten Freitag hoffe ich, dass es wieder klappt. Es ist viel zu selten, es ist bitter, aber es ist einfach so. Ja, und diese drei Ligen, also die hochklassigste ist ja die, in der wir selber spielen, hobbymäßig. Und dann gibt es ja noch diese NHL und diese DEL, die eigentlich vernachlässigbar ist, aber irgendwie interessieren sich die Leute mehr für diese beiden Ligen. Also sprechen wir vielleicht darüber.
Ja, wohl oder übel müssen wir das wohl tun.
Was liegt dir denn hockeymäßig so auf dem Herzen momentan? Muss ja eigentlich für dich eine geniale Zeit sein, weil du hast ja in der NHL hast du ja deine Vancouver Canucks hast du ja irgendwie verlassen, hast sie weggeschickt und dich den Toronto Maple Leafs angeschlossen. Für die läuft's ja gut und in der DEL die Eisbären Berlin auch gut drauf, also besser kann's ja eigentlich nicht sein.
Ja, das ist gerade momentan eine schöne Zeit, ne? Also ich meine, DEL machen wir glaube ich später, lass uns ruhig erstmal über die NHL reden. Da haben wir ja leider auch unsere Season Preview so ein bisschen verpasst. Schieben wir sie jetzt hinterher, eine Woche nach Saisonbeginn. Kann man vielleicht sogar noch ein bisschen klugscheißerisch daherkommen.
Habe ich gleich gesagt. Habe ich alles gleich gesagt. Ich habe gleich gesagt, dass die Devils und die Golden Knights die letzten beiden Teams sind, die nicht verloren haben.
Ja, und Malcolm Subban ein super Goalie ist und gerade gegen die Boston Bruins seinen ersten NHL-Sieg einfährt. Ironie. NHL macht wirklich Spaß jetzt, ne? Also ich meine, auch wieder dieses typische Saisonbeginn und so, ne? Da hat man mal so ein paar verrückte Ergebnisse am Ende. Jetzt die Philadelphia Flyers, die 8-2 gegen Washington gewinnen, ich glaube vorgestern oder gestern Nacht und war das der zweite Spieltag mit Chicago gegen Pittsburgh, ja, mit 10-1, genau. Und sowas. So ein paar Freak-Ergebnisse, würde ich sagen, hat man dann am Anfang immer dabei. Dann hat man so ein paar Ausreißer-Teams dabei, die man vielleicht da nicht erwartet hat. Jetzt Colorado spielt tatsächlich ganz gut bis jetzt in dieser Saison. Die Devils hat, glaube ich, auch da so keiner auf der Rechnung gehabt. Und bei Vegas war ja auch die Frage, ob Vegas schlechter dasteht als die Avalanche letztes Jahr, die ja schon irgendwie historisch schlecht waren. Und die Vegas Golden Knights gefallen mir tatsächlich ganz gut. Ist jetzt vielleicht nicht das Team, was gespickt mit Stars ist, aber man kann sich das zumindest angucken, was die spielen, wenn man jetzt darüber hinweg guckt, dass die Trikots dann auf dem Eis irgendwie doch ein bisschen hässlich aussehen.
Und der Twitter-Account ist überragend, finde ich. Also die haben da irgendwie schon was Gutes zusammengebaut, finde ich. So das Gesamtpaket gefällt mir. Und weißt du, was ich total geil finde? Oder total geil fand. Ich habe in der ersten Nacht gleich kommentiert, den Auftakt der Pittsburgh Penguins, als das Banner hochging. Das erste
gegen St. Louis,
St. Louis Blues, genau. Und dann, klar, bist halt wach um die Zeit Und dann denke ich mir, okay, jetzt, also die Leute jetzt, die ungefähr in meinem Alter sind, die sich für die NHL interessieren, die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr alle aufstehen, weil ich meine, es gibt ja ab einem gewissen Alter einfach andere Verpflichtungen. Und dann schaust du so auf der Twitter-Timeline, alle sind sie wach. Alle schauen sie, auch der Kanzok natürlich und Sven Metzger und Sebastian Böhm in Nürnberg und der Ansgar Löcke und Franz Büchner und wie sie alle heißen. Also alle, die man halt so kennt, Kollegen, Freunde, die sich halt einfach für diesen Sport interessieren und den so cool finden, die sind dann zumindest in der Opening Night mal da und stehen wahrscheinlich auch öfter auf, als man denkt. Also ich mach's echt jetzt, wenn ich nicht arbeite, nur noch ganz selten, aber irgendwie in den Playoffs wird's mich dann auch wahrscheinlich wieder packen und es ist einfach so genial, weil du denkst irgendwie, bist völlig crazy, stehst da in der Nacht auf oder bleibst wach und schaust Eishockey um 2 oder um 3 und auf einmal schaust du auf Twitter und weißt, du bist halt nicht alleine.
Ja, es hat sich dann jetzt doch so in der letzten Zeit so eine kleine, feine Community da irgendwie gebildet, auch irgendwie so an deutschen Leuten auf Twitter, die man dann da lesen kann, zusätzlich zu der großen Community, der man ja so oder so folgt. Also das ist ja, glaube ich, dann auch bei fast allen so, das sind ja so fast bei allen so dieselben Leute, die man da folgt. Aber ich fand es auch, unser Edelzuhörer Le Affant.
Ja, Le Affant, hab ich Le Affant vergessen. Le Affant ist ja der NHL-Twitterer schlechthin.
Er hat es ja wirklich so durchgezogen im Sommer. Er war ja dann wirklich abgetaucht und ich glaube, wirklich eine Woche oder zwei Wochen vor Saisonbeginn ist er dann, kamen so die ersten Lebenszeichen wieder und dann, ich glaube, dann wirklich so ein paar Tage vor der Saison war dann wieder bei ihm alles Leafs, alles NHL. Das hat mich dann auch sehr gefreut.
Ja, den muss man eigentlich, wenn man sich für Isaac interessiert, auch auf Twitter folgen.
Ich verstehe nicht, warum der so wenig Follower hat. Ne? Also folgt bitte alle Le Affant.
Genau, Le_Affant. Und wenn ihr es nicht Französisch ausspricht, sondern irgendwie so ein bisschen den Unterstrich mal ihr euch wegdenkt und vielleicht eine andere Sprache wählt, dann wisst ihr, warum er den Twitter-Handle hat und für welches Team er sich vor allem interessiert. Ja, Menge Tore, gell? In der NHL gleich vorneweg. Natürlich Ovechkin mit diesen Back-to-Back-Hattricks. 7 Tore in den ersten beiden Spielen, seit 100 Jahren nicht mehr passiert. Dieses 10-1 von Chicago gegen die Pittsburgh Penguins hast du ja angesprochen. Also Tore, Tore, Tore. Die Maple Leafs auch gleich wieder offensiv richtig stark. Ich habe mir schon ein bisschen überlegt, woran liegt das eigentlich, dass so viele Tore fallen. Ein Punkt ist natürlich diese...
Die Tore wurden vergrößert.
Ja, genau. Und das Goalie-Equipment kleiner gemacht. Und,
auch nicht.
Und überhaupt. Ah. Und die Scheiben kleiner und alles. Nee, ja, Tore fallen halt einfach. Ja, mal mehr, mal weniger. Aber ein Grund ist natürlich schon, dass es mehr Strafzeiten gibt. Ne? Und wir haben ja in der letzten Saison in den Playoffs ein paar Mal über die Slashing-Calls gesprochen. Und die werden jetzt durchgezogen.
Ja, leider. Also ich...
Findest du?
Also, ich bin da so zwiegespalten. Also auf der einen Seite finde ich es gut, dass sie jetzt nach Regelwerk pfeifen. Auf der anderen Seite finde ich es dann wieder nicht gut, auf welche Art und Weise dann teilweise gepfiffen wird. Also ich finde, ich gucke ungern ein Spiel wie Toronto gegen Chicago zum Beispiel, wo es insgesamt 28 Strafminuten gab. Aber in diesem Spiel gab es keinen Kampf. So, wenn man das jetzt so, also in der NHL gibt's ja für so eine Schlägerei dann jeweils 5 Minuten. Und das war in dem Spiel halt nicht der Fall. Und dann finde ich es halt schon wieder schwierig. Und da sind teilweise dann Slashing Calls dabei, wo ich mich wirklich frage, ob das jetzt tatsächlich ein Slashing war, weil in vielen Situationen mal so dieser kleine Klaps, sage ich mal, Richtung Hüfte des Gegners oder auf den Schläger. Klar, auf die Hände, das, was wir von Crosby letztes Jahr gesehen haben. Oder was war denn das noch? Das ist gerade noch so eine andere Szene. Das will natürlich keiner sehen, aber wenn das sind ja teilweise, sind das ja wirklich nur diese kleinen, ja, Slashes, Taps. Das klingt Taps. Halt auch schlimmer. Genau. Aber ja, diese kleinen Slaps, einfach nur, um dem Gegner zu zeigen, dass man da ist, um ihn ein bisschen auch unter Druck zu setzen. Und das finde ich dann teilweise auch arg überzogen.
Gibt ja diese klassische Situation, dass irgendwie ein Stürmer durch ist und es gibt das Laufduell und der Verteidiger hat natürlich schon so einen kleinen Nachteil, aber geht halt dann mit dem Schläger noch so ein bisschen rein und dann auch mit einer Hand, und dann auch an die Hose oder vielleicht auch ein bisschen an den Oberkörper, mal leicht an den Schläger. Aber ich finde, mit einer Hand kannst du dann auch keinen Druck ausüben. Also wenn du nicht voll ausholst, und das ist ja bei so einem Laufduell überhaupt nicht möglich, dass du da richtig ausholst und dann mit einer Hand praktisch so reinhackst, dann kannst du auch nicht so auf die Hand draufhauen, auf die Hand des Gegners, dass das schlimm ist. Und und selbst mit einer Hand auf die andere Hand, okay, aber wenn ich da irgendwie an die Hose eben so einen Tap mache oder was, dann finde ich, sollte man das auch nicht pfeifen. Grundsätzlich finde ich, das ist jetzt zumindest, das ist jetzt ein bisschen übertreiben, ist, ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde gut, dass sie diesen Punkt halt aufgegriffen haben und es halt jetzt auch wirklich pfeifen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, kannst du dich noch erinnern damals an die Zero Tolerance in der NHL, als das losging? Ich habe das damals in der NHL gar nicht so mitbekommen, aber ich habe damals Oberliga kommentiert im Radio und das war echt Wahnsinn, weil da war andauernd 3 gegen 3, also war öfter 3 gegen 3 als 5 gegen 5, weil diese ganzen technischen Fouls, Haken, Halten, Behinderung, alle gepfiffen wurden und die Spieler mussten sich erstmal dran gewöhnen, aber sie haben sich dran gewöhnt und die Folge ist, dass wir eigentlich jetzt das Spiel haben, das wir haben. Und das, also ich finde, es hat nie mehr Spaß gemacht, Eishockey zu schauen, weil einfach halt dieser technische Aspekt des Spiels und das Tempo einfach, ja, gewinnt gegen Härte und irgendwelche Behinderungen, Fouls, Blockieren und sonst weiter. Das ist alles raus aus dem Spiel, das finde ich gut.
Ja, auf der einen Seite ist es auch gut, auf der anderen Seite gehört es für mich halt gerade zum NHL-Hockey auch dazu, auch so diese kleinen Nicklichkeiten, die man hier und da mal hat. Man will ja dann auch Checks sehen, die hat man trotzdem noch ohne Frage. Ich finde halt, Eishockey ist halt auch ein Spiel, was für 5 gegen 5 gemacht ist. Und klar ist es schön, ein Powerplay zu sehen. Und klar ist es schön, wenn man sich ein gutes so Leafs-Powerplay anguckt oder andere Powerplays der Liga, wenn man sich anguckt, wie Washington im Powerplay spielt oder wie Philadelphia im Powerplay spielt. Das ist schon cool, wenn man sich das anguckt. Aber ich will halt kein Spiel sehen, was die Hälfte der Zeit oder ja doch die Hälfte der Zeit irgendwie in einer Über- oder Unterzahlsituation stattfindet. Ich habe halt lieber Hockey, was bei 5 gegen 5 entschieden wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, wenn es dann Strafen gibt für einen Stürmer, der am Verteidiger vorbeifährt und der Verteidiger berührt ihn beim Umdrehen mit dem Schläger an der Hüfte und kriegt dafür einen Slashing Call oder einen Hooking, das finde ich dann halt arg übertrieben. Das stört mich dann tatsächlich, dass sie natürlich diese Schläge zwischen die Hände auch auf den Schläger jetzt konsequenter bestrafen. Das machen sie ja bei den Eishockey-Weltmeisterschaften ja auch relativ konsequent. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Auch die harten Schläger auf die Hände oder Richtung Schläger finde ich auch in Ordnung. Aber es ist so, diese Grenze ist teilweise noch zu weich irgendwie. Das ist mir teilweise dann doch zu hart.
Einen wird's freuen, dass es mehr Strafzeiten gibt aus deutscher Sicht. Tom Kühnhackl. Er hat jetzt die ersten Spiele gemacht für die Pittsburgh Penguins und also ich habe 2 intensiver verfolgt. Es ist echt schon ziemlich cool, was das für ein Penalty Killer ist. Es gefällt mir einfach. Der blockt die Schüsse, die haben ja auch in dem Spiel gegen die Capitals, habe ich es gesehen, da war es auch super, wie Kühnhackl ja den Pass auf Ovechkin einfach gut verteidigt hat. Und da war Ovechkin einfach ein Überzahl, kein Faktor. Und Oshie auch nicht. Also da war Kühnhackl einfach da und hat gewusst, okay, zu Ovechkin darf der Pass nicht kommen, aber er ist nicht die einzige Waffe. Das gefällt mir einfach. Also der hat ja in den letzten Playoffs so das Pech gehabt, dass er, ich finde, für die 3. Reihe zu langsam war und für die 4. Reihe nicht schwer genug. Und jetzt aktuell in der Regular Season ist er einfach wichtig, ob er jetzt in der 3. oder in der 4. Reihe spielt, egal. Aber das ist einfach ein Penalty-Killer. Ein guter. Und also das... Das, glaube ich, können wir auch rausheben. Ich meine, der 2. Cup, den er jetzt gewonnen hat, schön und gut, ja, da hat er dann in den Playoffs nicht viel dafür getan. Aber ja, er hat ihn halt auch mitgewonnen mit diesem Team. Aber also ist mir einfach wichtig auch zu sagen, dass er halt einfach so eine ganz bestimmte Rolle in der Liga hat und die wirklich super macht.
Ja, er profitiert dann auch von seiner Geschwindigkeit, gerade dann auch in den Situationen, wenn dann sich vielleicht doch mal so ein Break ergibt oder auch einfach nur, wenn es darum geht, die Scheibe da zu erkämpfen und dann tief zu bringen und den Mitspielern den Wechsel zu ermöglichen. Davon profitiert er ja dann auch. Und dass er dann halt auch ein relativ intelligenter Spieler ist, zeigt ja genau das Beispiel, was du auch gerade gesagt hast, hatte ich auch gesehen. Und das heißt schon was, wenn man gerade den Pass verteidigen kann. Weil vielleicht können wir dann die Brücke zu Obi schlagen. Ich meine, der hat jetzt auch dann wieder seine Powerplay-Tore, die typischen Obi-Tore geschossen. Und das ist seit Jahren, weiß irgendwie jedes Team, was da passiert. Also man wiederholt sich da ja auch Jahr für Jahr, wenn man drüber spricht. Aber seit Jahren weiß irgendwie jedes Team, was da passiert im Powerplay und trotzdem kriegt es keiner verteidigt. Wenn er dann teilweise noch Tore aus der Drehung im Fallen mit Pirouette schießt und was auch immer. Und nein, ich rede jetzt nicht von vor 10 Jahren, sondern das war jetzt am Wochenende erst. Gegen Montreal, gegen Carey Price, wo er so aus dem Nichts nach 20 Sekunden einfach mal kurz den Puck in den Winkel knallt. Man hat so ein brutal. Bisschen Vintage Ovi halt gerade ja. so.
Und, über das ja. Tor habe ich mit Harry Birk, der ja Experte ist bei The Zone, über das Tor habe ich gesprochen und er hat gemeint, das geht gar nicht. Er, also so aus der Drehung den so treffen und die Scheibe rollt noch und dann ins Kreuzweg zu hauen, das geht gar nicht. Aber Ovechkin macht es halt, als wäre es selbstverständlich. Und Price, der da im Tor war, auch kein schlechter, der hat die ja. Scheibe gar nicht gesehen. Also es war wirklich, das Tor war brutal. Wirklich mit dem Rücken zum Tor, eine Bewegung, Drehung, voll draufgehauen auf die Scheibe und andere hauen die halt oben ins Netz. Ja. Und er haut die halt ins Kreuzeck.
Er guckt halt auch nicht, ne? Also nee. Er guckt ja nicht, wo er da hinschießt. Das ist ein Spiel später gegen New Jersey, eine ähnliche Situation im Powerplay, kriegt er eigentlich den Pass für den One-Timer, nimmt ihn an und macht so einen Snapshot, so einen ganz leichten Handgelenksschuss Richtung Tor, der schlägt auch im Winkel ein. In der Wiederholung siehst du, dass der Schläger kaum flext. Also irgendwie, sie haben ihn genau in dem New Jersey-Spiel dann ja auch gefragt, er hat ja jetzt seinen Schlägerausrüster wieder gewechselt, er ist ja von Bauer zurück zu CCM gegangen. Die Schläger, mit denen er ja ganz am Anfang in der NHL gespielt hat und ob das vielleicht eine Rolle spielen würde in seiner aktuellen Explosion, was das Scoring angeht, fand ich ganz interessant. Hat er natürlich verneint, weil Bauer ist ja noch immer sein Schlittschuh-Sponsor, also kriegt von CCM jetzt nur seine Schläger geliefert. Aber es ist schon Wahnsinn. Vielleicht, und da jetzt eine Theorie, die ich auch in einem anderen Podcast aufgeschnappt habe, gebe ich jetzt mal an dich weiter. Meinst du, es liegt eventuell daran, dass Ovi jetzt quasi wieder allein zuständig ist für das große Glück der Caps, weil das Team ja über den Sommer jetzt doch ja auf dem Papier eher schlechter geworden ist?
Ich denke einfach, dass das ein Besessener ist, ein Eishockey-Besessener. Und die öffentliche Wahrnehmung ist einfach, oder die öffentliche Diskussion ist einfach, der kann's nicht. Der kann nicht über die zweite Runde raus. Der kann seine 65, 60, 50 Tore schießen in der Hauptrunde, in der Regular Season und dann, wenn die Playoffs kommen, dann kuscht er und das treibt ihn, glaube ich, an. Also das ist ja auch ein körperliches Tier und es ist ein überragender Eishockeyspieler, ganz einfach, Schluss aus. Also der ist jetzt vielleicht nicht mehr so, als der in die Liga gekommen ist, war es auch Wahnsinn, was der für Checks teilweise gefahren ist, mit welcher Intensität der gespielt hat. Jetzt spielt er halt mit dieser Intensität vor allem in die Offensive. Aber der ist einfach brutal stark. Er hat einfach einen unglaublichen Schuss und er ist brutal stark. Und ja, also es liegt auch daran, dass er sich super mit Kuznetsov versteht. Also diese ersten 7 Tore, die er geschossen hat, jeweils ein Assist von Kuznetsov. Also er war da immer beteiligt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass eben Barry Trotz da gefunden, eine andere Kombination einfach in der Offensive gefunden hat mit Kuznetsov als Center für Ovechkin und nicht mehr Backstrom. Und wenn wir uns dieses Powerplay anschauen, das ist ja verboten gut einfach, diese erste Powerplay-Formation. Da spielt hinten der Carlson, der kann entweder einen Slapshot auspacken oder schlänzen. Da spielt Backstrom als Playmaker, der aber auch mal in den Slot gehen kann und eine Scheibe abfälschen kann und reinmachen kann. Kuznetsov, der vorbereiten kann, abschließen kann. Oshie im Slot. Also sie können praktisch über die Grundlinie spielen auf Backstrom, der legt zurück auf Oshie in den Slot und der macht das Tor. Der hat auch einen super Handgelenkschuss und einen super Schuss. Oder halt Ovechkin da am linken Bullykreis. Also ist so ein bisschen Pick Your Poison dabei als Unterzahlmannschaft. Das kannst du eigentlich nicht durchgängig verteidigen. Und klar, also Ovechkin wird jetzt keine, die ganzen Hochrechnungen, die es da schon gab, 164 oder was weiß ich, oder 100 oder auch nicht 93 Tore machen in dieser Saison. Aber mein Gott, der ist halt wieder für 50, vielleicht 60 gut. Und dann ist halt wieder die Frage, was ist in den Playoffs? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unfair auch gegenüber den Capitals. Die sind einfach in den letzten beiden Jahren auf ein super Team mit den Pittsburgh Penguins getroffen, das einfach einen Lauf hatte, gutes Goaltending hatte in den beiden Serien, als sie die Capitals rausgenommen haben. Und kein anderes Team in den Playoffs hat die ja geschlagen, die Penguins. Also und das war natürlich bitter für die Capitals. Andererseits ist es auch klar, hat Ovechkin den Cup nicht, wenn man vielleicht über den besten Spieler aller Zeiten, der den Cup nicht gewonnen hat, sprechen irgendwann. Übertrieben.
Oh, wow.
Naja, nicht vielleicht den besten, aber also viele fallen mir nicht ein.
Ja, müsste ich jetzt auch stark überlegen. Es ist halt, was die Caps betrifft, ist es halt auch, in der Offseason ist es halt dann auch schwierig, wenn ein General Manager vor die Presse tritt, und offen darüber spricht, dass sie jetzt quasi eine Offseason haben müssten oder eine Offseason haben, wie es der Stanley Cup-Sieger hatte oder so. Also dass sie ja im Endeffekt quasi alles darauf aufgebaut haben, den Stanley Cup zu gewinnen und das dann halt nicht getan haben. Sie haben sich ja wirklich noch durch den Shattenkirk-Trade unter anderem ja wirklich aufgeblasen, genau für diese Serie gegen Pittsburgh beziehungsweise für den Sieg des Stanley Cups. Shattenkirk hat nicht wirklich funktioniert. Justin Williams hatte genau den einen Job in diesem Spiel 7 gegen Pittsburgh zu scoren, hat er nicht gemacht. Und das war dann, also dann der Expansion Draft hat ihn, glaube ich, auch nicht so gut getan. Dann haben sie an New Jersey Marcus Johansson verloren. Auch kein so schlechter, jetzt nicht der absolute Superstar, aber das ist auch ein Spieler, den du kompensieren musst. Und insgesamt war die Offseason schon eher davon geprägt, dass man sich die Caps angeguckt hat und gesagt hat, ich glaube, man glaubt, dass da jetzt so ein bisschen was auseinanderbricht und dass dann vielleicht dann doch jetzt die Zeit des Contenders in Washington vorbei ist. Aber zumindest jetzt die erste Phase der Saison zeigt, dass sie zumindest irgendwie trotzdem noch eine Mission haben. Und dann sind wir wieder bei Ovi, wo es ja dann auch immer diesen netten amerikanischen Spruch gibt, he's a man on a mission. Und dieses Gefühl hat man momentan zumindest bei Ovi. Vielleicht ist sogar noch so ein bisschen die Wut dabei, dass er doch nicht zu Olympia kann. Dass es jetzt dann, wenn er schon sich die olympische Goldmedaille nicht umhängen könnte, dass er sich jetzt zumindest diesen scheiß Cup da mal holen will.
Ja, ich habe mir auch in der letzten Saison kam irgendwie mal bei irgendeiner Übertragung in den Playoffs so eine Grafik, wer alles geht bei den Washington Capitals, und das war halt dann irgendwie so überschrieben mit Now or Never. Aber ich finde gar nicht, dass die Veränderungen so groß sind. Also ich habe mir damals gedacht, boah, da fällt ja die ganze Mannschaft auseinander. Aber nee, es ist nicht die ganze Mannschaft auseinandergefallen. Also das ist schon immer noch ein gutes Team und die werden dann vielleicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass die wieder halt die President's Trophy gewinnen und dann vielleicht im Februar, Ende Februar Trade Deadline nochmal was machen, vielleicht um die Defensive nochmal ein bisschen aufzubessern. Aber du musst echt sagen, letzte Saison Offensive stark, Defensive stark, mit Holtby ein super Goalie, einen absoluten Superstar mit Ovechkin. Also da, ich wüsste auch nicht, was man da so groß hätte ändern können in der Vorsaison. Mit Shattenkirk halt dann nochmal was probiert, ist nicht gut gegangen. Aber es ist halt so, in der NHL ist es wirklich oft, du kannst einfach sagen, ja Mai. Ist halt so, ja, und halt für alle Teams außer eins ist es halt ja Mai. Und für viele schon in der Regular Season ja Mai und dann irgendwann für die anderen halt in den Playoffs ja Mai. Das sind einfach Kleinigkeiten. Die Penguins waren einen Schuss vom Ausscheiden entfernt gegen die Senators.
Ja.
Und auf der einen Seite fällt die Scheibe, auf der anderen Seite nicht. Hier, jetzt habe ich die Grafik nochmal rausgesucht. Also Kuznetsov, Restricted Free Agent, Connolly, Restricted Free Agent, Burakovsky, Restricted, Winnick, UFA, Oshie, UFA, Williams, UFA, Shattenkirk, UFA, Alsner, UFA, Orlov, Restricted. Das war in der letzten Saison. Eine Grafik, ja. Now or Never. Ja gut, Oshie noch da, Williams weg, klar. Die anderen Stürmer bis auf Winnick, mein Gott, das vierte Reihe Stürmer, nicht mehr da, Shattenkirk weg, ja klar, aber also das ist immer noch ein super Team.
Ja, aber das ist nicht mehr das super Team, was es letztes Jahr zu einem ähnlichen Zeitpunkt war. Das wollte ich damit sagen. Ich will nicht sagen, dass ich sie komplett abschreibe. Aber die Chance war letztes Jahr auch deutlich größer, als sie es jetzt ist. Wenn du dir jetzt dann, du brauchst ja nur mal ein bisschen weiter südlicher gucken, Tampa Bay Lightning sind auch wie immer noch ein starkes Team. Ja. Und die haben jetzt Stamkos wieder. Zumindest vorübergehend. Bei Stamkos muss man ja immer sagen, ist ja fast immer nur eine Frage der Zeit, bis er sich wieder verletzt. Also hoffentlich schafft er eine komplette Saison durchzuspielen.
Ja.
Weil ich würde gerne die Tampa Bay Lightning sehen mit einem fitten Stamkos und generell mit einem fitten Team Richtung Playoffs. Aber dadurch wird es dann quasi für die Caps ja dann auch nicht einfacher, wenn jetzt dann quasi dann dort noch die Tampa Bay Lightning dazukommen. Toronto ist nicht schlechter als letztes Jahr. Ottawa ist auch komischerweise schon wieder gut, wo ich auch dachte, das ist eher so eine Ausnahme gewesen letztes Jahr. Also schon spannend. Der Osten ist ein bisschen spannender als der Westen, ne?
Ja, weiß ich gar nicht. Also erstens würde ich sagen, es ist nie einfach, diesen Cup zu gewinnen. Also da würde ich dir widersprechen. Würde nicht sagen, es war in der letzten Saison einfacher. Es ist halt nie einfach. Ne? Also und also ich habe mir jetzt auch so ein bisschen Gedanken gemacht, wer könnte da weit kommen. Ich muss echt sagen, ja, 10 Mannschaften könnten da eigentlich ins Finale kommen, ungefähr. Also du hast ja schon ein paar angesprochen im Osten. Im Westen würde ich schon sagen, also du hast natürlich weiterhin die Nashville Predators, die nicht schlechter geworden sind, vielleicht sogar besser. Du hast die California Teams, die Sharks würde ich da vielleicht jetzt mal ausnehmen, aber Anaheim auf jeden Fall. Mal schauen, was mit den Kings passiert. Du hast in der Central Division die Blackhawks jetzt wieder. Ich finde, der Saad-Panarin-Trade war echt gut für die Blackhawks. Haben sie wieder 2 super funktionierende Sturmreihen, die ersten beiden. Du hast die St. Louis Blues in der Division. Du hast natürlich die Edmonton Oilers. Also, du hast so viele gute Mannschaften. Ich habe bestimmt noch eine vergessen.
Winnipeg. ist nicht witzig gemeint. Winnipeg hat ein sehr, sehr gutes Team.
Die sind defensiv zu schlecht, hören wir auf.
Die haben eine der besten rechten Verteidigungsseiten, die es gibt.
Die sind defensiv insgesamt zu schlecht. Also, und damit meine ich nicht nur die Verteidigung und die rechte Verteidigung oder Verteidigung und Torwart, sondern insgesamt das Defensivspiel der Mannschaft ist einfach zu schwach. Also, wenn man sich dieses Lineups anschaut, dann könnte man schon meinen, dass die, ja, zumindest mal ein sehr guter Playoff-Kandidat sind, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt in die Playoffs kommen.
Ja, gut, das liegt dann aber wahrscheinlich auch eher an der Division.
Ja, klar.
Auch. Als am Team. Ich meine, du hast Minnesota vielleicht noch vergessen. Also ich glaube, diese komplette Central Division, wenn man jetzt Colorado mal ausklammert, auch, ja. Ist, glaube ich, extrem Calgary eng.
Stärker geworden.
Ja. Also und ich wollte nur noch mal festhalten, dass ich nicht meinte, dass es leicht ist, den Stanley Cup zu gewinnen, sondern dass es für Washington in der letzten Saison halt, da waren halt alle Weichen waren auf Stanley Cup Sieg gestellt. So war das eigentlich gemeint. Und es hat dann auch niemand damit gerechnet, dass Pittsburgh den Cup wiederholt.
Nee.
So wollte ich das sagen, irgendwie. Aber du hast schon recht, es ist insgesamt ist irgendwie die Spitze ein bisschen enger geworden.
Die Spitze ist in der Breite tiefer geworden, würde ich sagen. Es gibt echt wirklich viele gute Mannschaften. Bevor ich dich frage, welche Mannschaft dir bis jetzt am meisten Spaß gemacht hat, vielleicht auch am meisten überrascht hat, egal, irgendwas in die Richtung, möchte ich noch kurz nachreichen zu Ovechkin, weil ich doch gesagt habe, vielleicht der beste Spieler aller Zeiten, der nie den Cup gewonnen hat. Hab das mal schnell bei Google reingeschmissen. Best NHLer who never won the Cup. Hier von BleacherReport.com die Liste. 10 Pat LaFontaine, 9 Phil Housley, 8 Peter Stastny, 7 Gilbert Perreault, 6 Pierre Turgeon, 5 Mike Gardner, 4 Mats Sundin, okay, der gehört eigentlich auf 1, 3 Dale Hawerchuk, 2 Adam Oates und 1 Marcel Dion. Also da würde ich Ovechkin wahrscheinlich jetzt schon auf 1 setzen. Oder zumindest in die Top 3.
Pavel Bure irgendwann mal den Stanley Cup geholt?
Nee.
Den würde ich dann da auch irgendwo noch unter die Top 10 packen.
Ja, da würde ich dir nicht widersprechen. Ich habe jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt die Liste, die ich hier gefunden habe. Gibt es ja noch andere, aber Bure hat doch hat nicht den Stanley Cup gewonnen. Mit wem denn? Der hat gespielt für, auch da kann ich ja jetzt schon mal
gegoogelt. Der hat für Vancouver, Florida.
Genau, Vancouver.
Und die Florida Rangers gespielt,
und Rangers, genau. Und die Rangers hatten da knapp 10 Jahre vorher, als er dort war, den Cup gewonnen. Nee, ja, genau, Bure, aber würdest du Bure vor Ovechkin setzen?
Nein, das nicht, aber ich würde Bure, glaube ich, irgendwo zwischen 5 und 3 setzen.
Ja, vielleicht sogar Top 3, ja.
Ja.
Bure zweimal Back-to-Back 60 Tore, 92, 93, 93, 94 vor Euro Vancouver Canucks. Dann ein Spiel, 3 Tore für den EV Landshut, 94, 95 in der DL.
Weißt du, wer mal für Schalke gespielt hat?
Ja, Jaromir Jagr. Ein Spiel, kein Tor, 8 Assists oder irgendwie so war es doch, oder?
Ey, waren das nicht sogar 11 oder so? Und jetzt spielt er für die Calgary Flames. Hast du ihn schon in einem Flames-Trikot gesehen?
Ja, ich habe also so ein paar Bilder habe ich gesehen von seinem ersten Spiel oder von seinen ersten Spielen. Jetzt heute gerade irgendwie eine Zusammenfassung vom Home-Opener, den er gespielt hat.
Ich finde das Wahnsinn, wie der Typ einfach, also man sieht ihm, klar, wenn man im Close-Up, wenn man sein Gesicht sieht, dann sieht man schon, dass er ein bisschen älter ist. Wenn man ihn aber nur spielen sieht, dann sieht man eigentlich nur einen relativ großen Spieler, der dementsprechend etwas langsamer ist und einen unfassbar langen Schläger spielt. Aber man merkt ihm jetzt nicht unbedingt an, dass er irgendwie schon, wie viele, 25 Jahre NHL-Erfahrung auf dem Buckel hat oder sowas. Das merkt man ihm nicht an. Und das ist, finde ich sehr cool. Und spricht halt auch einfach für seine Spielintelligenz und für die Art und Weise, wie er es geschafft hat, über die Jahre auch seinen Spielstil immer wieder so anzupassen, dass es halt trotzdem noch funktioniert. Und ich glaube, dass er Calgary da tatsächlich ein bisschen weiterhelfen kann. Er hat vielleicht nicht den Speed, um da irgendwie mit Johnny Gaudreau mitzuhalten. Aber er hat jetzt auch nicht unbedingt den Speed, um mit Huberdeau oder mit Barkov in Florida mitzuhalten oder mit Giroux und Voracek in Philadelphia. Und trotzdem hat er da sehr gut funktioniert und hat auch die Spieler um sich herum besser gemacht. Und ich bin ja da so ein bisschen auch Stats-Guy und der Jager ist halt auch so ein kleiner Analytics-Darling. Also der macht schon Spieler um sich herum auch besser und das ist finde ich sehr spannend für einen Spieler, der jetzt 45 ist.
Ja, und 45 wird. Und der wird halt auch, denke ich mal, wenn es bei den Calgary Flames, was das Scoring anbelangt, nicht so gut läuft, dann wird er auch in die ersten beiden Reihen wahrscheinlich wieder hochgezogen, der wird im Powerplay seine Eiszeit bekommen, der wird seine Tore machen. Und er hat einfach, also diese Spielweise hat er ja eigentlich schon immer, dass er halt einfach auch über eben die Physis kommt, das Power Forward, die Scheibe gut abschirmt. Und ja, jetzt ist das Tempo vielleicht halt nicht mehr so da wie vor 20 Jahren. Aber es ist ein überragender Eishockeyspieler. Und ich finde auch, wie selbstkritisch der halt auch ist, dass er sagt, dass er irgendwie, dass es wieder dauert, bis er in Shape kommt. Du wirst ja nicht glauben, dass der Pause gemacht hat, jetzt wo er keinen Vertrag hatte. Der hat doch geackert ohne Ende. Der kann doch gar nicht ohne. Keine Frau, keine Kinder wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also, dass er keine Frau hat, wusste ich auch nicht. Also, dass er nicht war. Der hat eigentlich nichts außer Eishockey und seine Katze, die er jetzt wieder Whisky saufen lassen kann.
Ja, und mehrere Frauen, wenn man so ihm auf Instagram folgt oder so. Aber ich meine, das ist Jager, der nach einer 2-1 Overtime-Niederlage nachts um zwei ein Bild aus dem Trainingsraum der Florida Panthers ein Bild postet, wie er da gerade ein Workout macht und dazu schreibt, dass man immer hart arbeiten, also dass man gerade bei Niederlagen hart arbeiten muss, weil man sonst nicht besser wird. Und das mit 44 zu dem Zeitpunkt. Ist schon, ich glaube auch nicht, was du gerade gesagt hast, dass der jetzt einfach nur quasi irgendwo auf einer Luftmatratze am Mittelmeer gechillt hat und irgendwelche Cocktails aus Kokosnüssen getrunken hat, sondern der hat schon geackert.
Kennst du dieses Sports Illustrated Cover? Hip Check mit Jager vorne drauf, ich glaube oben ohne mit irgendeiner Taube im Arm und Goldkettchen. Auch sensationell, das war irgendwie aus den 90ern.
Ich ahne da was.
Sports Illustrated war es, glaube ich. Also, ich finde auch.
Ja,
grandios. Ich habe mal nachgeschaut. Gelsenkirchener EC 1994-95. Ein Spiel, ein Tor, 10 Assists. So war es. 11 Punkte. Du hast recht. Mit 11 hast du recht gehabt. 11 Punkte.
Wahnsinn.
Ein Tor, 10 Assists.
Wahnsinn.
Haben wir, glaube ich, gewonnen damals. Lockout. Gladno. 11 Spiele, 8 Tore, 14 Assists. Bolzano. 6 Spiele, 8 Tore, 8 Assists. Auch so geil, dass der während des Lockouts halt für Gladno, Bozen, Gelsenkirchen und dann halt auch wieder für die Penguins gespielt hat in der einen Saison. Traveling Jager. Hast du die Szene mit den Traveling Jagers gesehen? Die
ja, bei dem, natürlich. Ja, haben so die jetzt eigentlich dann jetzt einen mehr noch bekommen?
Müssen sie ja eigentlich, oder?
Ach ja, irgendwie machen die dann Casting oder?
Das weiß ich nicht, wie die das regeln.
Müssen wir mal gucken und melden wir uns da an.
Ja, ich meine, die haben alle eine Perücke, also ich könnte auch mitmachen.
Da mache ich so freiwillig soziales Jahr als Jager-Traveler.
Traveling-Jager. Hab mal, wie, mittlerweile 90. Team, oder? Von Jager. Oder es sind sogar noch mehr.
Ja, ich glaube, na, Pittsburgh?
Also auf jeden Fall erstmals ein kanadisches Team.
Ja.
Damals mit Keith Tkachuk gedraftet. Dessen Sohn er jetzt zusammenspielt.
Wahnsinn, oder?
Ja.
weil wir es ja eben kurz angesprochen hatten, oder du kurz ansprechen wolltest, welches Team ja am meisten Spaß bisher gemacht hat. Große Überraschung, die Toronto Maple Leafs. Aber auch durch die Ergebnisse bedingt, ne? Also bei den Maple Leafs sind halt sehr, sehr, sehr viele Tore gefallen in den ersten Spielen. Aber auch was für Tore. Also gerade Austin Matthews hat schon wieder die Form von der letzten Saison. Auch er hat gegen Carey Price 2 Tore geschossen, wo man sich am Ende fragte, wie. Also gerade das war das erste Tor, sein erstes Tor gegen die Montreal Canadiens, wo er chippte sich die Scheibe aus der eigenen Zone am Verteidiger der Canadiens vorbei oder am vorcheckenden Stürmer vorbei. Der Jordy Benn, der Verteidiger von den Montreal Canadiens, will die Scheibe dann wieder in die neutrale Zone chippen. Matthews sagt nein, tippt sie aus der Luft nach unten und schießt dann und trifft den halt perfekt über die Schulter von Price ins Tor. Ist einfach Wahnsinn. Gegen Chicago hat er auch ein wahnsinniges, also wirklich einen perfekten Schuss gemacht. Matthews ist halt wirklich wieder da, wo er letztes Jahr war. Und ich finde das, also da haben sich, glaube ich, viele Scouts komplett getäuscht, weil er ja eigentlich zum Draft eher als Jonathan Toews angepriesen wurde. Und jetzt geht er dann doch irgendwie mehr so in die Richtung Crosby, halt also wirklich so ein Scoring Center und weniger der Two-Way Center, der wo er zuerst hin prognostiziert wurde. Ja. Aber auch andere, die anderen Spieler. Ich bin ein Riesenfan jetzt in den ersten Spielen von Nikita Zaitsev geworden, der Verteidiger von den Maple Leafs. Der gefällt mir richtig gut, der ist sehr abgezockt, Rechtsschütze. Macht zwar auch hier und da mal ein Fehlerchen, aber das machen alle Maple Leafs momentan. Aber der gefällt mir sehr, sehr gut. Mit Schmana ist noch nicht so richtig in der Saison. Aber das kommt noch.
Ja, das Line-Up ist schon auch, gefällt mir schon auch wirklich gut. Was würdest du sagen, was fehlt denen noch für einen Contender? So ein richtiger
Rechtsverteidiger.
Ein richtig starker Rechtsverteidiger. Ja. Sehr, also defensiv stark und einfach sicher.
Ja, die haben Riley Gardner auf der linken Seite.
Genau.
Und
Hainsey, Zaitsev.
Zaitsev könnte eventuell irgendwann so ein Top 2 werden. Ist er, glaube ich, nicht. Ist, glaube ich, eher in einem starken Team zweites Verteidigerpaar. Ein Verteidiger, also Top 4 dann. Also so ein Top 2 Verteidiger für die rechte Seite. Und sie haben ja ein, zwei Spieler, die ja auch offen gehandelt werden mit Tyler Bozek und James Van Riemsdyk. Zwei Spieler, die ja, wo die Verträge nach der Saison auslaufen, wo es, glaube ich, auch nicht von ungefähr kommt, dass da immer wieder Gerüchte gestreut werden, dass die beiden Spieler zu haben sind oder zumindest, dass da versucht wird, dass die Spieler in irgendeiner Form getradet werden. Wobei zu Van Riemsdyk gibt es ja eine lustige Geschichte, die habe ich auch gelesen, dass er wohl im Sommer, als sein Telefon geklingelt hat, da war zum selben Zeitpunkt war der Jordan Eberle-Trade, glaube ich, sein Telefon hat geklingelt und er hat dann hat sein Telefon weggelegt und das mit Absicht nicht rangegangen, weil er wohl nicht getradet werden wollte, weil er Angst hatte, dass der Trade-Call ist und dass ihm gesagt wird, hey, du wurdest jetzt gerade getradet.
Aber es war dann doch nur seine Mutter, die gesagt hat,
das weiß ich nicht, was das war. Aber es scheint wohl so zu sein, dass Van Riemsdyk wohl sehr, sehr gerne bei den Maple Leafs bleiben will.
Ja, aber wer will das nicht momentan? Also wirklich?
Ja, ich glaube, er erkennt da einfach eine Chance. Ne? Aber wenn er da bleiben will, dann muss er beim nächsten Vertrag auf Geld verzichten. Und ich glaube, spätestens dann wird's wahrscheinlich entweder ja, verzichtet und nimmt die Chance auf den Cup oder sagt, nee, ich habe hier vielleicht nur noch ein paar Jahre und nehme das Geld mit.
Das habe ich kurz auch in einem anderen Podcast diese Diskussion habe ich gehört und dann war irgendwie als Beispiel für einen, der auf Geld verzichtet hat und irgendwie auf die Nase gefallen ist, Plekanec von den Montreal Canadiens, der irgendwie einen kurzen Vertrag unterschrieben hat und halt jetzt bei den Canadiens wahrscheinlich nichts reißen wird und dann wahrscheinlich halt einfach auch keinen großen Vertrag mehr bekommt. Also da ist halt echt die Frage, ob du dann wirklich die Wette eingehst und sagst, ich habe schon genug Geld verdient und unterschreibe jetzt irgendwie für, weiß nicht, 2 Millionen, 3 Millionen für 3 Jahre oder so und schau, dass ich da noch einen Cup mitnehme oder ich gehe tatsächlich vielleicht sogar die Möglichkeit bei Van Riemsdyk, also der würde im Contender wahrscheinlich auch nicht schlecht zu Gesicht stehen. Auf jeden Fall ein Top-6-Forward auch bei einer guten Mannschaft, oder? Und ein guter Powerplay-Spieler auch. Und dann halt zu sagen, okay, dann kriegt er da vielleicht nochmal einen fetten Vertrag, weiß ich nicht. Ich würde in Toronto bleiben und auf den Cup spekulieren und wenn nicht, mein Gott. Also zwei Millionen im Jahr ist für mich auch okay.
Und die Frage, die ich mir momentan halt immer stelle, ist, welches Team würde jetzt momentan freiwillig mit den Maple Leafs traden oder irgendeinen Deal aushandeln? Gerade wenn es dann Deals sind, die Maple Leafs, die ja so schon ein sehr starkes Team sind, dann potenziell zu einem noch stärkeren Team machen. Also gerade Teams, die, wenn du jetzt sagst, du würdest Van Riemsdyk zu einem anderen Contender schicken, warum soll ein anderer Contender die Leafs dann mit diesem Trade besser machen? Das ist halt immer die Frage, die ich mir stelle. Also welches Team wäre tatsächlich bereit, einen Deal mit Toronto zu auszuhandeln. Es könnte eigentlich nur ein Team sein, was irgendwie im Rebuild ist und was irgendwie Spieler vielleicht noch abgeben will und vielleicht sagt, okay, wenn Reamsteig, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten am Rebuild, jetzt Arizona zum Beispiel, und wenn Reamsteig würde uns dabei helfen, dass wir in naher Zukunft in den nächsten 1-2 Jahren vielleicht dann doch wieder Playoffs spielen. Mhm. Aber ich sehe jetzt mal ganz hochgegriffen, ich sehe jetzt nicht, dass Chicago Duncan Keefe für wenn Reamsteig tradet zum Beispiel.
Im Leben. Nee. Das auf gar keinen Fall. Vielleicht noch von meiner Seite die Teams, die mir sehr gut gefallen. Also ich habe Chicago schon mal kurz angerissen. Also das ist jetzt irgendwie natürlich jetzt keine Mannschaft, die in den letzten Jahren nichts gerissen hat und jetzt auf einmal toll aufspielt. Aber ich finde halt, dass ja, ich hatte so einen Eindruck, viele haben Chicago vor der Saison ein bisschen abgeschrieben, ehrlich gesagt. Dann auch irgendwie gesagt, was ist dieser Saad-Trade? Als der Saad-Trade, also Saad zu Chicago zurück, Panarin zu den Columbus Blue Jackets, als das bekannt wurde, habe ich auch einen oder mehrere gehört, die gesagt haben, oh mein Gott, mit Panarin und Kane haben halt in der Regular Season gescored, wie sie wollten, und Taves und Saad haben aber damals die Cups zusammen gewonnen. Jetzt hast du mit Taves, Saad, Panik eine wirklich super erste Reihe, die funktioniert. Kane spielt mit Schmolz und mit Hartman, mit den zwei Jungs, und es ist Wahnsinn, wie der aufzockt. Auch dazu interessant, weil du vorher gesagt hast, Matthews eher ein Torjäger-Center, Kane ja jetzt also eher so ein Playmaker-Winger, ja, also früher war diese Aufgabenverteilung sehr, sehr klar, Center ist einfach der Spielmacher, der legt auf und der Winger schießt halt die Tore, das hat sich irgendwie ein bisschen verändert und Kane, also was der da in den ersten Nächten für Pässe gespielt hat, einfach sensationell.
Alle mit der Rückhand.
Ja, Wahnsinn. Und den Sharp wieder zurückgeholt. Gut, Defensive würde ich jetzt schon auch so hinter Keith und T-Brock so ein bisschen Fragezeichen setzen, aber also das sieht, finde ich, ganz gut aus dafür, dass eben sehr viele, hatte ich den Eindruck, die Blackhawks abgeschrieben haben. Und dann St. Louis Blues. Immer genannt in den letzten Jahren, nie die letzten Schritte gemacht in den Playoffs, aber der Shen-Trade, Shen Verlechtere, der gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil Braden Shen halt noch Scoring auf jeden Fall mit reinbringt und ein sehr, sehr guter Powerplay-Spieler ist. Und Defensive, Edmondson, Petrangelo, Gunnarsson, Parayko, gut, dann Bortuzzo, dann als drittes Paar, aber die ist ja eh schon seit Jahren wirklich gut. Aktuell Berglund, Steen und Bomi ist dann in der Defensive noch verletzt sogar. Allen spielt richtig gut im Tor. Also, die gefallen mir auch. Und Tarasenko ist ja auch immer noch da. Und macht jetzt nicht so einen Eindruck, als würde er dieses Jahr ein schlechteres Jahr haben als in den letzten.
Bei Tarasenko habe ich ja auch schon mal gesagt, dass er ein Superstar wäre, wenn er nicht bei den Blues spielen würde.
Aber ich finde, also es ist für mich ein Superstar.
Nee, er wäre noch mehr Superstar, glaube ich. Also so wirklich einer, über den du regelmäßig sprichst.
Tarasenko noch Superstarer.
Ein Superstariger.
Noch Superstariger.
Ich habe jetzt nochmal in die Gamelogs geguckt bei Patrick Kane. Er hat ja 3 Assists gegen die Pittsburgh Penguins im ersten Spiel gemacht und ein Tor geschossen. Und die 3 Assists, die waren, wenn ich mich richtig erinnere, waren die 3 Assists alle mit der Rückhand. Ich habe das Condensed Game davon gesehen und immer wenn Kane irgendwie im Bild war, hat er irgendwie immer alles mit der Rückhand gespielt.
Zwei
alles.
Auf jeden Fall, weil das eine war von der rechten Seite so praktisch rüber vor dem Torraum vorbei, Direktschuss, und eins war doch von hinter dem Tor mit der Rückhand nach vorne und dann Direktschuss, also zwei waren auf jeden Fall mit der Rückhand. Den dritten weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ja, also Wahnsinn, was da auch für eine, ohne zu schauen halt auch die Pässe zu spielen, ja. Und die kommen halt einfach, die kommen genau aufs Tape. Also krass. Und halt eben wieder zwei Junge, also zwei Nicht-Superstars da in seiner Reihe. Ich glaube, das darf man, wenn man über eben Contender spricht, auch nicht vernachlässigen. Pittsburgh hat die letzten beiden Cups gewonnen und meistens haben halt da Sheary und jetzt Ginzel an seiner Seite gespielt. Und dann bleiben einfach noch weitere Spieler übrig, die du in den restlichen Reihen verteilen kannst. Also du musst nicht einen Kessel zu Crosby stellen, nicht mal einen Hörnqvist. Du musst keinen Hagelin zu Crosby stellen. Du kannst die alle auf die anderen Reihen verteilen und hast halt dann einfach noch mehr Tiefe. Und wenn du einen Kane mit Schmolz und Hartman hast und das funktioniert und das bringt dir sogar noch mehr Tore als Gegentore, wenn die auf dem Eis sind, dann ist das schon gut. Dann kannst du eben halt Saad zu Taves stellen, hast den Sharp noch in der dritten Reihe. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Chicago einer der größten Favoriten ist, vielleicht nicht mal der größte Favorit im Westen, aber ja, also schon immer wieder interessant, wie sie es doch wieder schaffen, den Kader dann so umzubauen, dass das wieder funktioniert.
Ja.
Sollen wir nach Deutschland gehen?
Okay, ab ins Flugzeug.
Du von Toronto, ich von Chicago.
Ja, das war schon sehr Fanboy-mäßig.
Was?
Dein Chicago.
Ja,
Ausflug.
Ich finde das immer schwierig, wenn man Teams, die schon was vorzuweisen haben, dann so abschreibt. Und den Eindruck hatte ich einfach. Ja, Blackhawks.
Ich glaub, das ist grad teilweise bei Chicago ist halt, haftet jetzt zusätzlich zu den Stanley Cups, haftet jetzt quasi mit an, dass sie in den letzten zwei Playoffs kein Spiel gewonnen haben.
Ja, eben, ja.
Das hängt ihnen jetzt, glaube ich, so ein bisschen an. Das kann aber vielleicht auch so ein kleiner Ansporn sein, dass sie jetzt nochmal so ähnlich wie bei Ovi, dass sie da jetzt nochmal das so haben wollen. Oder Druck machen wollen. Weil Kane und Toews sind jetzt auch nicht mehr ewig in der Liga. Seabrook wird jetzt auch nicht jünger und Duncan Keith auch nicht. Und Corey Crawford spielt, also das hast du jetzt vielleicht noch vergessen bei den Blackhawks, dass Corey Crawford bisher auch eine großartige Saison spielt.
Ja.
Auf jeden Wer Fall. Auch eine großartige Saison spielt, Überleitungstom.
Sind die Thomas dabei? Tabellenführer in der DEL. Oder wolltest du jetzt vielleicht über den EHC Red Bull München sprechen, momentan Zweiter? Oder Ingolstadt Vierter, Köln Fünfter, Mannheim Sechster, Augsburg Siebter.
Über alles außer die Eisbären. Ja, nee, die Thomas Abo Eisteigers wollte ich eigentlich ansprechen.
Du wolltest die Eisbären ansprechen. Dem Kanzog scheint die Sonne aus dem Arsch. Eisbären Berlin, Tabellendritter nach 13 DL-Spieltagen. Wir sind ja schon ein Viertel drin in dieser DL-Saison. Die ersten 13 Spieltage sind rum. Viertel der Hauptrunde vorbei. Nürnberg, München, Berlin und Ingolstadt sind die neuen Top 4. Köln und Mannheim, die in den letzten Jahren da mit dabei waren, sind Fünfter und Sechster. Was sagst du zu diesem ersten Viertel der DL-Saison?
Es ist irgendwie alles ein bisschen enger, als ich es dachte. Ich hätte tatsächlich mehr damit gerechnet. Also ich hätte die Eisbären auch nicht so lange da oben gesehen und dass sie dann auch mal für eine Woche Tabellenführer bleiben oder zumindest übers Wochenende, dass die Eisbären dann tatsächlich auch Spiele dominieren und dominant gewinnen. Und selbst Spiele, die sie dominieren und wo sie jetzt nicht unbedingt die Tore schießen, dann trotzdem gewinnen. Das finde ich schon sehr gut. Was mir Sorge macht, ist, dass sie ihre gegen die vermeintlichen Top-Mannschaften, also jetzt München und Nürnberg, verloren haben, gegen Köln gerade so gewonnen haben. Gut, die Niederlage jetzt gegen Krefeld gestern, die kann man jetzt mal ausklammern, weil die war halt ja, von vorne bis hinten einfach unnötig. Aber das gefällt mir schon ganz gut, das finde ich sehr überraschend. Insgesamt bei Nürnberg finde ich's krass. Die haben jetzt, glaube ich, die Hälfte der ersten Runde ohne Patrick Reimer gespielt. Und das fällt nicht unbedingt auf, finde ich. Und München ist halt München, ne? Also die erwartest du da oben. Und dass sie dann auch mal, also das ist halt auch eine Mannschaft von Don Jackson, die kann halt schon mal langsam in die Saison starten. Und letzten Endes ist es ja eh nur entscheidend, was dann nächstes Jahr im Frühling passiert.
Langsam in die Saison gestartet, Zweiter mit 2 Punkten Rückstand auf Nürnberg.
Ja, aber du musst schon sagen, die ersten drei Wochen ungefähr, da hast du jetzt von München, da hast du jetzt nicht unbedingt gesagt, der ERC Red Bull München, jetzt außer der Sieg gegen die Eisbären, wo ich jetzt persönlich sage, das war mal ein Statement, war jetzt, weiß ich nicht, oder ich habe es verpasst, aber ich fand, da war jetzt nichts von München dabei, wo ich sage, ich finde, die wirken sogar eher dieses Jahr so ein bisschen angreifbarer. Aber vielleicht kannst du mich da berichtigen, weil du siehst sie ja doch deutlich öfter als ich.
Ja, weiß ich nicht, ob die angreifbarer sind. Also, wir haben ja die letzten beiden Playoffs gesehen, was dann passiert ist. Und das ist halt, also, ich finde gerade, dass es eben halt nicht so spektakulär ist, ist einfach so, die große Stärke der Mannschaft. Die gewinnen ihre Spiele halt einfach. Und klar sprechen jetzt vielleicht alle über Nürnberg, weil die Erste sind, auch zu Recht über Nürnberg, weil die wirklich gut sind. Sprechen viele über Berlin, weil die auch, also noch besser sind, als ich erwartet hatte. Ich hatte erwartet, dass sie einen Sprung machen im Vergleich zur letzten Hauptrunde. Aber dass es so gut läuft, hatte ich auch nicht erwartet. Ingolstadt ist da vorne mit dabei jetzt, die eben auch sich jetzt da eher wieder in die Top 6 orientieren, das ja auch in den letzten beiden Jahren nicht geschafft haben, da unter die ersten 6 zu kommen. Und München, der macht halt einfach so sein Ding. Also ich würde sagen, ja, der Sieg gegen die Eisbären und jetzt halt zuletzt dieses Wochenende gegen Nürnberg, knapp verloren nach Verlängerung und dann Mannheim 4-2 geschlagen. Straubing und Bremerhaven jetzt zuletzt, mein Gott, das sind kleinere Mannschaften, jeweils 5 Tore geschlagen. Aber also ja, die machen sogar in der Champions Hockey League mit einer extrem verjüngten Mannschaft den ersten Tabellenplatz klar. Das war ja Wahnsinn im Rückspiel gegen Brünnes IF. Da hat ja nur ein Importspieler gespielt mit Lauritzen, sonst lauter Jungs aus der Akademie oder eben die sonst in Rissersee spielen. Also ganz junge 18, 19, 20-Jährige. Dann schlagen die da den schwedischen Vizemeister. Und die Arrivierten dürfen mal zuschauen. Ich bin trotzdem immer noch sehr überzeugt von München, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch zum Beispiel die Kaderzusammenstellung ist echt einfach weiterhin cool. Nicht nur, dass sie einfach gute Spieler haben und auch Spieler aus der Liga geholt haben, wieder vor dieser Saison, die also die DEL schon kennen, sondern es ist tatsächlich, wenn alle fit sind, wie aktuell, muss keiner auf die Tribüne. Wenn mal einer ausfällt, gibt es die Möglichkeit, Seidenberg statt Verteidiger Stürmer spielen zu lassen, gibt es die Möglichkeit, wieder einen von Jungen reinzubringen und die aber auch schon DEL-Erfahrung haben, wie zum Beispiel Andi Eder, der jetzt aktuell, wenn alle fit sind, nicht spielt. Du hast halt dann, also wenn du die Reihen durchgehst, wenn du die Center dir wieder anschaust, Matsumoto, Hager, Okoin und wer ist der vierte? Matsumoto, Hager, Okoin, Cahun sind die vier Center. Also und Christensen kann Center spielen und wenn es brennt, kann Seidenberg Center spielen.
Und du musst der ja kann, wenn es brennt, auch im Tor spielen,
oder? Ja, genau, der kann, wenn es brennt, alle spielen. Nein. Aber du kannst ja eigentlich da, sag ich jetzt mal, musst du also schauen, wen du vierte Reihe Center spielen lässt, weil wenn du den zu lang da spielen lässt, dann ist er vielleicht ein bisschen angepisst. Also das ist so die glaube ich, die größte Herausforderung, dass du alle bei Laune hältst, dass alle auch Eiszeit bekommen, alle auch in Überzahl eingesetzt werden. Und ja, und die zweite Herausforderung, dass sie halt irgendwie die kleineren Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. In der Hauptrunde, auch in der letzten Saison, gar nicht so gut gegen die Top-Mannschaften. Also gegen Nürnberg haben sie in der Hauptrunde in der Vorsaison auch Probleme gehabt. Ja, ich mal schauen jetzt. Also so ein Finale oder so ein spätes Playoff-Duell Nürnberg-München würde ich schon gern mal sehen, ehrlich gesagt. Also Halbfinale, ja. Finale. Das würde ich echt mal gern sehen. Und auch mit Nürnberg, mit allen Spielern fit. Und bei Nürnberg, als du hast gesagt, Reimer hat jetzt lange nicht gespielt, ist ausgefallen. Ja, Elis war jetzt zuletzt auch nicht mit dabei.
Stimmt, ja.
In der Verteidigung Teuber, der schon länger mit seinen Bandscheibenproblemen, Köpchen hat auch nicht gespielt. Was auffällig ist bei Nürnberg im Vergleich zur Vorsaison, die haben so ein bisschen draus gelernt aus den Playoffs, als Pföderl ja ausgefallen ist und Teubert und Jürgi, ne? Also drei wichtige Spieler, ein Stürmer, zwei Verteidiger, und die das nicht kompensieren haben können. Der Kader ist ein bisschen breiter jetzt in dieser Saison und die haben also von den Top-Mannschaften jetzt die meisten Verletzten und sind trotzdem Erster. Also von den Mannschaften, die jetzt unter den ersten vier, Nürnberg momentan die meisten Verletzten und trotzdem sind sie Erster.
Okay, dann bin ich jetzt der Partypooper für die Thomas Abo Eistagers. Bitte aufpassen, Trommelwirbel. Von den Top-Mannschaften, beziehungsweise von allen Mannschaften in der DL, haben die Thomas Abo Eistagers aber auch den mit Abstand höchsten PDO-Wert.
Ja, da ist er wieder, da ist er wieder.
Da ist er.
Da ist er wieder, der Stats, unser Stats-Guy.
Ja, also kurz zur Erinnerung, ne? Wer letztes Jahr nicht aufgepasst hat, PDO ist so mehr oder weniger eine Kennzahl für Glück im Eishockey. Ist die Summe aus der Schussquote und der Fangquote des Teams. Und jeder Wert über 100 ist dann eher ein Indikator dafür, dass die Mannschaft deutlich mehr Glück hat. Also umso höher der Wert über die 100 geht. Und umso mehr der Wert unter die 100 geht, umso weniger Glück hat dieses Team. Und bei den Thomas Abo Eistagers ist dieser Wert bei 105. Und 105 ist wirklich sehr, sehr hoch. Und klar, wir haben... Wir sind noch früh in der Saison, aber 13 Spiele ist dann schon eher so ein so ein Zeitraum, wo man das dann doch auch schon mal zu Rate ziehen kann, wo man so eine frische Analyse machen kann. Und was mir dazu Sorgen bereiten würde, wenn ich die Thomas Sabo Ice Tigers wäre, wenn ich schon so einen hohen PDO-Wert habe, ist dann auch noch ihr Schussverhältnis, wo sie bei 44,7% stehen. Also dann halt auch noch weniger Scheibenbesitz haben als ihre Gegner. Ja, also viel Glück, weniger Scheibenbesitz. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das könnte problematisch werden, wenn die Saison, also wenn sich gerade das PDO dann Richtung 100 wieder tendiert, weil man sagt ungefähr, dass dieser PDO-Wert über eine Saison betrachtet wieder dann Richtung 0 geht. Und,
das heißt, die steigen ab.
Wie bitte?
Die Ice Tigers steigen ab.
Das ist deine Schlussfolgerung. Ja, Ice Tigers steigen ab.
Genau, in die, egal. Aber schau dir die bisherigen Gegner auch an. Also jetzt vor allem in den letzten Wochen, als sie so ein bisschen gehandicapt waren, haben sie halt dann die Münchner geschlagen nach Verlängerung. Sie haben Ingolstadt gehabt, okay, da haben sie knapp verloren. Oh, da sehe ich gerade, in den direkten Duellen mit den Spitzenmannschaften sind sie gar nicht so gut. Die Eisbären haben sie vorneweg geschlagen, aber gegen Mannheim haben sie verloren.
Köln haben sie aber geschlagen.
Gegen Köln haben sie geschlagen, Ingolstadt haben sie verloren. München knapp gewonnen. Ja, aber Pöderl ist wieder on fire.
Pöderl ist wieder on fire. Und vielleicht das große Missverständnis der letzten Saison, Niklas Treutl ist on fire.
Ja.
Wurde er in Krefeld mehr oder weniger vom Hof gejagt?
Sieht man ja jetzt in Nürnberg, was es ausmacht, wenn man halt in einem besseren in Team spielt, das halt auch verteidigt. Also Krefeld war halt einfach in der Vorsaison richtig schlecht und hatte einfach auch keine Verteidigung. Ja. Und da bist du als Torwart einfach eine arme Sau. Und jetzt kriegt er weniger Schüsse, weniger gefährliche Schüsse, aber hat halt auch schon ein paar Wahnsinns-Saves ausgepackt.
Also diese Kombi an von Jenike und Treutl gefällt mir sowieso sehr gut. Ja. Also das ist schon ein sehr gutes Goalie-Tandem da.
Deutsches, und teilen sich ja deutsches auch. Goalie-Tandem. Ja. Muss man dazu sagen noch, ja. Und ich weiß, von wem ich ein riesiger Fan bin. Schon nach wenigen Spieltagen. Und nach wenigen Spielen in der DL. Taylor Aronson. Der Verteidiger. Das ist so. Wenn ich mir einen Verteidiger, wenn mir einen Linksschützen schnitzen müsste, nach Vorbild in der eines DL-Verteidigers, eines aktuellen, ist klar, wen ich nehmen würde, haben wir ja auch schon in der Vorsaison öfter darüber gesprochen, Konrad Abelshauser und einen Rechtsschützen noch dazu mit Taylor Aronson, ja, dann hätte ich, glaube ich, so meine Wunschverteidiger in der DL. Weil der ist, in der Vorsaison hatten sie ja Jesse Blacker, der ist ja in die KHL gegangen. Und der war unglaublich spektakulär, flink, mit wehendem Haar rausgefahren, die Scheibe aus dem eigenen Drittel, dann aber oft halt auch mal verloren, während der Saison abgebaut. Ein Spieler, dem man gerne zuschaut, aber ich glaube, dass Aronson der deutlich bessere Eishockeyspieler ist. Der macht einfach so gut wie keinen Fehler. Der weiß genau, wann er mitgehen kann in den Angriff. Dann ist der sowas wie, für mich fast wie im gegnerischen Drittel, fast wie ein Center auf der Verteidigerposition, wenn der da über rechts durchgeht. Wenn er einfach so ein gutes Auge dann hat. Also den finde ich wirklich gut. Auch defensiv steht dann gut, gutes Stellungsspiel, blockt auch mal Schüsse. Also von dem bin ich echt, also ich habe ihn jetzt erst einmal im Stadion gesehen, aber habe dann halt auch immer, wenn ich die Ice Tigers geschaut habe, entweder eben ganzes Spiel oder Highlights mir angeschaut, was hat der für Aktionen. Den finde ich wirklich gut.
Okay, werde ich mal in Zukunft noch genauer drauf gucken.
Ja. Auch halt nicht so, also halt kein, wie gesagt, nicht so spektakulär wie ein Blacker, wie ein Lalonde zum Beispiel in Köln. Aber vor allem, wenn du im Stadion bist. Also, wenn die Ice Tigers in Berlin spielen, schau dir den ganz genau an, weil du da einfach, glaube ich, dann noch mehr siehst, was der alles richtig macht. Kommt vielleicht gar nicht am Bildschirm gar nicht so rüber. Den finde ich echt gut.
Ist ja quasi die Parallele zu Micky Dupont. Wo ich ja auch schon des Öfteren hier und gerade über den Hauptstadt-Eishockey-Twitter-Account dann auch öfter mal darauf hinweise, wie viel Sachen der eigentlich richtig macht. Und wie viele kleine Sachen der dann auch richtig macht. Ja. Und vor allem auch, wie viele gute Schüsse er einfach anbringt. Und das gefällt mir halt bei Dupont sehr, sehr gut. dass er, also er schießt viel und in der Statistik steht halt auch immer, dass er die meisten Schüsse der Eisbären abgefeuert hat und ich glaube auch ligaweit auch schon wieder unter den Top 10 ist. Aber die Schüsse, die er da anbringt, sind halt auch immer clever. Und dann hat er auch kleinere Aktionen dabei, wo man sich, wo einem dann wirklich danach ist, mal, also jetzt gestern gegen Krefeld war wieder eine Situation dabei, wo er die Scheibe tief trägt hinter das Tor. Und dann quasi sieht, quasi sag ich mal, im ersten Blick sieht so aus wie ein einfacher Bauerntrick, der irgendwie schiefgegangen ist, aber im Endeffekt war es wirklich der Versuch, die Scheibe auf den zweiten Pfosten rüberzulegen, aber bewusst, aber das halt quasi als Bauerntrick für den Torwart zu verkaufen. Kurz vorher im Spiel hat er dann eine Situation gehabt, wo er einen Schlagschuss macht, den er wirklich bewusst am Tor vorbeischießt und eigentlich voll auf den, ich weiß gar nicht, welcher Eisbärenstürmer da war, aber der wirklich einfach bewusst dafür gedacht war, den Eisbärenstürmer vor dem Tor abzuschießen und darauf zu hoffen, dass die Scheibe von dort aus ins Tor geht. Und so Kleinigkeiten, die einem dann auffallen, wenn man ihn ein bisschen genauer beobachtet, wo man dann immer so da sitzt und sagt, oh Dupont, schade, dass er dann halt dann leider schon ein bisschen älter ist, dass da vielleicht nicht mehr so viele Jahre noch da sind. Die Parallele zu Blacker ist ja Danny Richmond, der ja auch zu den, wir reden jetzt einfach mal über die Eisbären, weil
ja, kannst du gerne.
Da kann ich ein bisschen was zu sagen. Richmond wurde ja groß angepriesen, auch von Sven Metzger, wo ich ja mit ihm habe ich ja auch den Saisonvorschau-Podcast für Sportradio 3, nee, für mein Sportradio gemacht, für die DEL-Vorschau zusammen mit Tobias Bonkner von Heimspiel. Mhm. Und er hat mir dann Danny Richmond als riskanten Verteidiger verkauft, der gerne mal ein bisschen zu riskant spielt und Scheiben verliert und sowas alles. Und davon war bisher wenig zu sehen. Also eher gefällt mir das sogar ganz gut, dass die Eisbären jetzt nochmal noch einen Verteidiger hinten drin haben, der die Scheibe auch mal hinten auch mal im risikoreich rausträgt. Also mit Dupont und Müller, mit dem Verteidigerpaar, hast du schon zwei Verteidiger, die die Scheibe sauber rauskriegen durch Pässe oder halt auch mal kontrolliert in die gegnerische Zone bringen können. Aber auch mal einen, der da mal das Risiko in Kauf nimmt und versucht sich dann mal wirklich durchzusetzen, wo wenn der Gegner gerade tief steht. Und gerade in dieser Saison ist es gerade so zur Hälfte dieser ersten 13 Spiele so passiert, dass die Mannschaften sich dann doch ein bisschen defensiver eingestellt hatten auf die Eisbären, wo dann gerade die gegnerische blaue Linie ein bisschen enger verteidigt wurde. Und da war das dann schon ganz hilfreich, wenn dann Richmond da hier und da mal versucht hat, seine Aktion zu machen. Und ich finde Richmond jetzt in der eigenen Zone vielleicht nicht unbedingt den besten Verteidiger, aber dafür hat er Parlett an seiner Seite. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und in der offensiven Zone hat er halt dann eindeutig seine Stärken und da zeigt das halt auch und ist ja auch hat ja auch die meisten Assists von den Eisbären bisher gesammelt. Gefällt mir ganz gut. Also ja, habe ich, glaube ich, eine gute Parallele zu Blacker und Aronson gezogen mit Dupont und Richmond.
Definitiv. Aber Richmond halt noch nicht fehleranfällig zumindest. Also ich fand halt dann Blacker, irgendwann in der Saison hat er auch einfach zu viele Scheiben dann verloren. Und ich mir gedacht habe, hey, spiel halt das Ding einfach übers Glas raus. Es haut dir ja keinen Kopf runter, selbst wenn die Scheibe weg ist. Aber fahr halt nicht in die drei rein und verliere sie dann.
Ja, wer weiß, was da vielleicht war, komisch beraten, vielleicht gab es da schon Kontakte zur KHL, ja. Vielleicht wollte er sich da noch ein bisschen mehr empfehlen, also wollte vielleicht auch einfach so zu viel. So, das ist bei Richmond momentan nicht der Fall, dass ich den Eindruck habe, er will jetzt zu viel. Was auch hilft, ist einfach, dass die Last da an der Eisbärenblauen Linie nicht allein auf seinen Schultern liegt. Also er ist nicht allein dafür verantwortlich, dass die Scheibe aus der Zone kommt. Der Aufbau der Eisbären ist sowieso ein bisschen komisch, was sie da spielen, aber ist ein Thema für was anderes.
Ja, wenn sie jetzt noch ihre Special Teams in den Griff bekommen, ach, was ist denn dann los? Ich habe mir dann halt so kürzlich auch nochmal eben die Überzahl- und Unterzahl-Statistik angeschaut, weil ich mir irgendwie gedacht habe, ja, läuft doch ganz gut bei den Eisbären, die werden sicher auch im Powerplay und Unterzahl ein bisschen zugelegt haben. Wir haben aktuell 5 Überzahltore, nur Ingolstadt, Düsseldorf und Straubing hat weniger.
Ja. Und zweitschwächste Quote der Liga.
Genau, 12,2% und 79,49% Unterzahl, das ist auch nicht gut. Also wie in der Vorsaison eigentlich. Das finde ich schon so verwunderlich, weil der Kader ist ja gut, sonst, also mit einem schlechten Kader stehst du halt auch nicht so weit vorne. Warum bringen sie das nicht hin?
Ja, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel verrate, weil ich möchte, dass die Leute dann noch auf www.hauptstadteishockey.com gehen in den kommenden Tagen.
Geht auf www.hauptstadteishockey.com unbedingt und lest, was die Jungs machen. Unbedingt.
Ich habe ja vor einigen Tagen habe ich es getwittert. Das hast du ja auch geteilt gehabt mit dem Spruch Hockey Buddies at Work. Ich habe mir nochmal alle Iceman Powerplays bis vor dem, was war denn das? Nicht vor dem Krefeld-Spiel, naja, bis zum 11. oder 10. Saisonspiel habe ich mir nochmal alle Iceman Powerplays angeguckt, dachte, das ist eine gute Idee. Habe dann relativ schnell festgestellt, dass es keine so gute Idee war, habe es trotzdem durchgezogen.
Wie lange hat es gedauert?
Ich habe einen Tag gesessen. Ich habe mir die aber auch mitgeschnitten, weil ich da ein bisschen was draus machen will. Halt für Hauptstadt Eishockey will ich das Powerplay mal ein bisschen analysieren und hier und da auch die Fehler aufklären. Und da ich ja weiß, dass, oder beziehungsweise da wir uns ja auch so ein bisschen über das Augsburger Powerplay unterhalten haben, wir ja vorhin auch kurz das Powerplay der Capitals in der NHL angesprochen haben oder das Powerplay der Flyers, da erkennt man so gewisse Sachen, die bei den Eisbären auch probiert werden, die aber komplett schief gehen. Also zwischenzeitlich habe ich überlegt, ob der Artikel die Überschrift Systemausfall bekommt. weil teilweise ist halt wirklich, also man erkennt das System in Grundzügen, aber man erkennt dann nicht, wie dieses System ausgespielt werden soll. Ich finde, im Großen und Ganzen wird das Personal falsch eingesetzt. Wenn ich dir jetzt sage, dass Jonas Müller in den Spielen, die ich gesehen habe, knapp 30 Sekunden Powerplay-Eiszeit hatte, wirst du es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber nee. Der spielt einfach kein Powerplay. Mhm. Was ich nicht verstehen kann, letztes Jahr, als wir Daniel Weinberger noch hier hatten, zu Gast, haben wir noch drüber gesprochen, dass Jonas Müller wirklich einer der besten Spieler, die ich zumindest in der DEL kenne, einer der besten Verteidiger ist, der die Scheibe kontrolliert in die gegnerische Zone bringt und da auch noch für Chancen sorgen kann. Dass so einer dann nicht im Powerplay spielt, gerade wo die Eisbären auch Probleme haben, in die Zone zu kommen und dann in die Aufstellung zu finden. Das ist ein großes Problem. Ein weiteres großes Problem ist halt das, was wir bei Augsburg angesprochen haben. Das ist, glaube ich, immer das gute Beispiel, Parallelbeispiel, wie du gesagt hast. In Augsburg hat jeder seine Aufgabe und übernimmt diese Aufgabe auch. Die ist das dann auch egal, ob der Spieler, der an der blauen Linie stehen soll, ob der die Scheibe tief bringt oder die Scheibe tief trägt, weil spätestens 5 Sekunden später steht er wieder oben an der blauen Linie. Und bei den Eisbären ist es halt so, die kommen halt da so rein und dann gibt's so die Grundaufstellung und dann stehen die halt dann so, wie sie halt dann gerade so da ankommen. So, dann ist es halt egal, ob André Rankel im ersten Moment vorm Tor steht und im nächsten Spielzug steht er dann plötzlich links. Und dann steht aber Sean Backman alleine vorm Tor in dieser Slot-Position. Dann wollen sie dann und Nick Pedersen steht dann irgendwie auf der rechten Seite und im nächsten Moment steht er aber auf der linken Seite und Rankel hat das aber gar nicht mitgekriegt und so, das passiert dann halt alles so. Also manchmal hat man das Gefühl, dass diese Powerplay-Formation oder dass es irgendwann mal auf ein Whiteboard aufgeschrieben wurde. Das ist unser System, das wollen wir spielen. Und das war's. Und dann halt vielleicht noch die Formation. Mhm. Und ich verstehe zum Beispiel nicht jemand wie Sean Backman, der ja wirklich jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt hat, dass er einen sehr, sehr guten Schuss hat, warum der nicht in einer Position aufgestellt wird, wo er oder in Position gebracht wird, dass er diesen Schuss zeigen kann. Ich weiß nicht, wer Nick Pedersen verboten hat, zu schießen. Das sind Sachen, die ich nicht verstehe. Ich verstehe dann auch nicht, warum, wie ich schon gesagt habe, warum Jonas Müller kein Powerplay spielt. Wenn man Jens Baxmann im Powerplay spielen lassen kann, dann kann man auch Jonas Müller im Powerplay spielen.
Ich würde jetzt sagen, es fehlt vielleicht so ein bisschen. Wer ist der beste Spielmacher unter den Centern bei den Eisbären?
Es ist schwierig. Busch ist eigentlich ein guter Spielmacher, aber ist dann, glaube ich, ein bisschen zu schwach am Bulli. Ich finde, du könntest, Mark Olver gewinnt genug Face-Offs, den könntest du dann quasi in eine Position bringen, dass er vorm Tor steht, Scheiben abfälscht. Man muss dazu sagen, sie spielen halt dieses Powerplay eigentlich fast so wie so ein 1-3-1, wie es Philadelphia spielt, mit diesem festen Spieler vorm Tor, diese Dreierreihe in, auf der Bullypunkthöhe und oben einen Verteidiger. Das ist eigentlich so meistens die Grundaufstellung, auch so wie es Augsburg halt spielt oder wie viele Mannschaften eigentlich mittlerweile spielen. Aber der Spieler, der vorm Tor ist, ist halt meistens halt, also zusätzlich zu den vielen anderen Sachen halt dann auch nicht. Aber du könntest zum Beispiel Oliver, wenn er die Face-Offs nimmt, kannst du ihn dann quasi in die Position vorm Tor bringen. Er stört ja dann nicht. Ja. Du könntest auch Shepard die Bullies spielen lassen und ihm vors Tor stellen. Er hätte dann quasi noch die physische Stärke.
Ja, aber wer macht das Spiel in Überzahl? Wer eher von der blauen Linie oder eher ein Center auf Außen? Wer wäre der Mann, der das Spiel machen sollte?
Das ist halt die Frage, wie du es dann spielen willst. Willst du es quasi so spielen, dass der Verteidiger von oben diesen Schirm quasi dirigiert und dann wie so ein Quarterback ist? Dann hast du mit Richmond, Dupont und Müller drei Spieler, wo ich sage, die könnten das übernehmen. Krupp hat ja vor der Saison auch gesagt, dass die Schonzeit für Müller vorbei ist. Dann kann man ihm, glaube ich, auch so eine Verantwortung übergeben und sagen, du spielst das jetzt. In Unterzahl spielt er ja. Und auch nicht schlecht. Also er spielt ja auch keine schlechte Saison. Ich würde Bergmann und vielleicht Oppenheimer, wobei Oppenheimer kann man auch schön vors Tor stellen oder auf diese mittlere Position der drei.
Oppenheimer ist links draußen für den One-Timer. Das ist doch.
Kannst du auch spielen.
Rechtsschütze da draußen, da wo Wolf seine Powerplay-Tore, seine 5 in dieser Saison geschossen hat, da wo Reimer schießt, wo Greilinger schießt, da sollte auch Oppenheimer schießen, denke ich. Also ja. wenn du den da freispielst für den One-Timer auf der linken Seite im Bullikreis, dann wird's gefährlich.
Ja.
Hast du zum Beispiel.
Du kannst auch Nöbels als Spielmacher aufstellen. Und aber
den Buchwieser noch als Arbeiter vom Tor hast du ja auch noch. Also du hättest ja schon die Spielertypen hättest du schon.
Fischbuch hat auch einen wahnsinnigen One-Timer. Also das ist, Fischbuch hat wirklich einen sehr, sehr guten Schuss, wird total unterschätzt, meiner Meinung nach.
Dann halt eher von der rechten Seite ist ein Linksschütze, ja?
Nee, Fischbuch
ist auch ein Rechtsschütze. Er ist auch ein Rechtsschütze, stimmt, ja, genau. Okay, muss man auch links vorstellen. Ja, gut, also macht das Ding auf hauptstadteishockey.com. Wir lesen es dann. Also nochmal www.hauptstadteishockey.com @EisbärenNerds auf Twitter. Und dann schick's am besten dem Uwe. To Uwe with love.
Na, lege ich ihn bei der nächsten PK vorne hin, ausgedruckt.
Genau.
Als Report. Der Analyst der Eisbären ist ja jetzt gerade auf der wie heißt sie denn? Die chinesische Mauer?
Das war das, was ihr retweetet habt.
Ja.
Ja, die heißt chinesische Mauer.
Ja, ich hatte jetzt nur The Great Wall, halt das Englische im Kopf. Ja. Ich überlege, nee, große Mauer heißt sie nicht.
Wie heißt die Mauer da in China?
Ja, genau.
Das ist witzig, du sagst China, chinesische Mauer, ich sag China, chinesische Mauer. Richtig ist aber China, chinesische Mauer.
Genau. Das heißt ja auch nicht Chemie.
Nee, Chemie. Alan Hamilton heißt der Mann.
Was? Sorry.
Alan Hamilton, Greetings from the Great Wall of China. Ist das auch der Analyst oder ist das einer, der dabei ist?
Der ist Part-Time-Analyst und Part-Time-Tourguide in Berlin.
Ja, okay.
Der macht zum einen, der kommt aus Großbritannien und macht er hier die Analyse, die statistischen und die Erhebungen und macht auf der anderen Seite, macht er dann quasi Sightseeing-Touren durch Berlin.
Nicht schlecht.
Ja.
So, sollen wir heute, nachdem du jetzt die Eisbären genug in den Himmel gehoben, aber dann doch wieder runtergepflückt hast, wegen der Special Games, sollen wir noch drüber sprechen, was in Wolfsburg falsch läuft, oder sollen wir einfach sagen, die haben echt Verletzungsbrech und die werden dann schon noch kommen? Weil du hast ja vorher gesagt, das ist alles eng, das stimmt schon. Also die Top 6, also sag jetzt mal, größter Abstand ist ja wirklich Mannheim auf Augsburg aktuell, 6-7, 3 Punkte, also Tabellenplatz auf Tabellenplatz. Nee, Berlin auf Ingolstadt, 4 Punkte. Das ist der größte Abstand. Dann kommt schon Mannheim auf Augsburg, 3 Punkte und hinten Wolfsburg auf Straubing, 3 Punkte, wenn wir von Platz zu Platz gehen. Zwischen 7 Augsburg und Wolfsburg auf 13 sind es 4 Punkte Unterschied. Das ist nix.
Also für mich
ist immer, genau, ein Wochenende ist immer, also wenn du sagst, 5 Punkte Vorsprung, das ist ein Vorsprung in der DL, das ist nix. Ein Wochenende, wo es nicht optimal läuft, zack, bist du diesen Vorsprung los.
Ja.
Also das ist gar nichts. Insofern glaube ich, warten wir noch vielleicht bis zur nächsten Show, wenn der Wolfsburg immer noch Vorletzter ist und vielleicht dann die Top 6 schon, weiß ich nicht, 10 Punkte, 15 Punkte weg sind, dann können wir mal schauen. Aber Vokes nicht mit dabei, aktuell Pfohl auf der Center-Position, haben sie echt Probleme mit Ankern und Sherrow, fehlen zwei wichtige Verteidiger, Brückmann noch nicht wirklich drin in der Saison.
Ich glaube, Ankert ist jetzt auch raus den Rest der Saison, ne?
Echt?
Ich hatte irgendwie Schulter-OP vorhin gelesen.
Okay, das ist so wild. Ich dachte eigentlich, dass die, okay. Okay, das ist natürlich, ja. Wobei, die sind in der Defensive schon tief besetzt. Unbestimmte Zeit habe ich jetzt gelesen. Aber ja. Du hast recht, Schulter-Operation wohl. Ja, an der Schulter operiert. Und jetzt spielt der Wolfsburg am Dienstagabend gegen Straubing. Das ist ja so das Keller-Duell. Letzter gegen vorletzter, Straubing gegen Wolfsburg. Aber ich glaube, da wird Wolfsburg schon gewinnen. Die haben ähnliche Probleme wie in der letzten Saison, als Foucault sich ja da so verletzt hat. Dann hat dann Pfohl Flügel gespielt und sie haben den Dixon nachverpflichtet. Den Dixon haben sie jetzt immer noch. Also ich glaube, mit ihrer Center-Position sind sie aktuell nicht ganz einverstanden, weil Haskins ist klasse, keine Frage. Vokes aktuell verletzt, ist auch klasse. Und dann haben sie halt Dixon und jetzt den Kamil Krebs, den sie geholt haben, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat, da bei seinem Debüt in der Champions Hockey League gegen Salzburg. Ist halt so ein eher ein defensiv denkender Center, der ab und zu mal nach vorne was machen kann. Also, dass du den unter der Saison kriegst, ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Aber nochmal, also Vokes, Pfohl auf Center, Oman ist noch verletzt in der Defensive, eben Ankert, Sherrow, Roach. Also die haben, also unter denen, die letzte Saison vorne waren, Top 6, beziehungsweise dann im Halbfinale waren, haben die momentan das größte Verletzungspech. Und halt einfach ein Kader, der nicht ganz so tief ist wie der von Nürnberg zum Beispiel.
Dass jemand wie Furchner dann jetzt diese Saison nicht so scored wie letzte Saison, war ja an sich auch abzusehen, mehr oder weniger.
Ja, wobei
der hat ja auch eine enorm hohe, ich glaube, der hat ja über 15% Schussquote gehabt. Ne?
Ja, wobei also, der weiter seine Tore machen wird, denke ich. Und diese erste Reihe, Haskins, Furchner, Fauser ist, denke ich, über jeden Zweifel erhaben. Aber sie können es natürlich nicht alleine richten. Nee, aber wenn du halt dann nicht die hast und dann hast du halt noch die Kombination mit Vokes und Aubin in der zweiten Reihe, hast noch einen Weiß mit dazu. Der Foucault ist echt ein guter Eishockeyspieler. Also den muss man sich auch mal anschauen. Der gefällt mir wirklich gut.
Ja.
Also der hat ja die letzte Saison 10, 11 Hauptrundenspiele gemacht und dann diese Hüftoperation. Aber das ist echt ein guter Eishockeyspieler, der auch in Überzahl wirklich wichtig ist, gute Pässe spielen kann, auch selber abschließen kann. Also das ist wirklich ein guter Mann. Und wenn du die zweite Reihe Vokes, Foucault, Aubin hast und die erste Haskins, Furchner, Fauser, dann ist das Bombe.
Ja. Ich wollte auch nur bei Furchner, das war jetzt auch nur so gemeint, dass da vielleicht Erwartungen geweckt wurden, die er nicht erfüllen kann. Ja. So, das ist halt eine Sache.
Also ich würde sagen, fürs nächste Mal nehmen wir uns mal Wolfsburg und Köln-Mannheim so ein bisschen vor, um da zu schauen, was da passiert.
Lass uns aber noch kurz auf so eine High-Note quasi die DEL abschließen. Was sagst du denn zu Düsseldorf und Schwenningen? Für mich ja so ein bisschen Überraschung. Also gerade Schwenningen finde ich ein bisschen überraschend jetzt, dass sie auf 9 stehen nach 13 Spielen und tatsächlich auch gar nicht so schlecht ausgesehen haben, was ich zumindest bisher von ihnen gesehen habe. Und dann haben sie ja mit Streimer ja auch einfach einen der besten deutschen Goalies oder auch wieder einen guten, sehr, sehr starken deutschen Goalie. Also an starken deutschen Goalies kann man sich ja, also hat Marco Sturm, glaube ich, einiges zu tun dann zu Olympia.
Ja, also Strahlmeier denke ich jetzt eher nicht, aber gibt viele gute, ja. So stark sehe ich jetzt Strahlmeier noch nicht, aber also erstens.
Findest du nicht?
Na, also da jetzt in der DEL sind dann so Leute wie, ey, aktuell ist der Pielmeier überragend drauf. Du hast Brückmann, okay, der hat jetzt eine kleine Krise, aber der ist, denke ich, auch noch stärker. Torhüter Jennecke haben wir angesprochen. Es gibt echt viele gute deutsche Torhüter in der Liga.
Ja, ja.
Aber bei Schwenningen finde ich erstens gut. Also, die wissen halt, was sie für ein Budget haben, was sie damit machen können, und dann machen sie das auch. Straubing holt jetzt Drew McIntyre auf der Torposition, obwohl man Vogel Petzold hat, vertraut denen anscheinend nicht, holt den Importspieler. Schwenningen setzt auf Strahlmeier Wölfel. Wenn sich Strahlmeier verletzt, sieht schlecht aus für Schwenningen. Dann finde ich aber auch, dass dieser Kader auch in der letzten Saison schon ganz gut zusammengestellt war. Da haben sie Verletzungspech gehabt, so Spieler wie Pukula ganz lang ausgefallen, dann Batalic zwischendrin, Hul zwischendrin, Cigliatti ist dann ausgefallen. Also die haben da 3-4 Spieler gehabt, die man halt, wenn man so ein kleines Team ist, nicht kompensieren kann. Und jetzt auch wieder, finde ich, clever halt die Spieler geholt. Ein Höflin aus Mannheim, ein Bittner aus Mannheim. So diese Schwenninger Strategie, Spieler zu holen von guten Clubs, die halt einfach bei diesen guten Clubs nicht die gewünschte Rolle spielen, weil da halt, weiß ich nicht, irgendwelche Importspieler davor sind oder wirklich DL-Superstars. Aber wenn du da mal schaust bei Schwenningen im Sturm, eben so Spieler wie Danner, El Sayed, Herbig, Flien habe ich angesprochen, Maurer, Wörle auch, den sie jetzt noch geholt haben, sind alles wirklich extrem erfahrene DEL-Spieler, die auch schon bei großen Clubs gespielt haben und jetzt halt da dann ja mehr Eiszeit bekommen und bei El Sayed hat man es ja in der Vorsaison gesehen, da hat er seine beste Saison gespielt, nachdem er in Nürnberg überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Die blühen da halt wieder auf und Acton, erste Reihe, wirklich guter Center, diese Batalic-Cigliatti-Hult-Kombination gefällt mir gut, die sind schnell, technisch gut, die Acton jetzt mit Höflin da auch nochmal einen Winger bekommen, den er auch wirklich einsetzen kann, da finde ich, stimmt die Chemie auch, die spielen wirklich gut zusammen, ich habe die einmal im Stadion gesehen, super Kombination zwischen den beiden. Ja, also das war für mich ja auch so ein bisschen Dark Horse auf die Top 10, die Schwenninger vor der Saison. Düsseldorf überrascht mich ehrlich gesagt noch mehr als Schwenningen. Also ich hatte Düsseldorf eher zwischen 11 und 14, aber auch da finde ich, am gute Leute geholt, vor allem für die Offensive, Bordsen und Welsh, die Kombination aus Bremerhaven, was ganz gut ist, die Reihe mit Bartha, Kamera und Dimitriev. Funktioniert gut. Boys aus Ingolstadt dann noch so ein bisschen mehr Grit reingebracht. Ja, und in der Verteidigung der Börlen ist ein ganz guter, finde ich, den sie geholt haben. Und vorne von Henryon bin ich auch positiv überrascht. Auch da muss man ja wirklich sagen, gut eingekauft. Vielleicht auch mal ein bisschen Glück gehabt. Andere Mannschaften wie zum Beispiel Iserlohn ist ja jetzt wieder ein gutes Beispiel in dieser Saison. Vielleicht nicht ganz so viel Glück gehabt bei den Neuverpflichtungen. Ist halt immer so ein Ding, ja. Also kannst du halt Glück haben, kannst auch daneben greifen. Weißt halt bei vielen Spielern, die zum ersten Mal in Deutschland spielen, zum ersten Mal in Europa, weißt du überhaupt nicht, wie die halt zurechtkommen mit dem Eishockey. Mit der Eisfläche erstmal, mit der Art, wie Eishockey gespielt wird.
Ja. Ja, und Düsseldorf sogar, wenn man jetzt rein nur auf die PDO und das Schussverhältnis guckt, dann sogar eher tendenziell noch besser als Platz 8. Also PDO haben sie fast das Schlechteste. Iserlohn ist ganz unten, PDO, und da drüber kommt dann schon Düsseldorf mit 97,7. Also dann eher sogar Tendenz nach oben. Und sie haben sogar positives Schussverhältnis von 53,8%. Also da könnte sogar noch ein bisschen was nach oben gehen bei Düsseldorf. Wobei ich dann kommt halt die Frage, können sie dann mit Teams wie Mannheim, Köln mithalten? Ja. Dann ist wahrscheinlich eher Platz 7 dann eher greifbar.
Ja, aber wäre ja schon mal wieder was im Vergleich zur letzten Saison. Ja, für Schwenningen halt seit Rückkehr wäre das auch zum ersten Mal Top 10. Also das wäre ja schon ein Erfolg für Düsseldorf und Schwenningen zwischen 7 Absolut. Und 10. Und was bei beiden halt wirklich auffällig ist auch, die haben viele gute deutsche Spieler. Also Goalie Niederberger bei Düsseldorf auch.
Ja gut, aber da war jetzt in Düsseldorf ja so ein bisschen so eine Kontroverse, ne, bei den Goalies.
Ich habe erst bei Niederberg jetzt angefangen. können wir gleich drüber sprechen. Wollte dann aber noch weitermachen mit Daschner, Ebner, Hase, Verteidigung, Novak, Bart da vorne, Brandt, Kamera, wieder eine gute Saison, Rookie des Jahres. Ja, Weiß, guter Penalty-Killer. Also, und über Schwenningen habe ich ja schon gesprochen. Also, das sind schon, also zumindest, ja, DL-Spieler mit einem guten Niveau, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ja, und bei Düsseldorf im Tor?
Ja, gab es ja die Kontroverse.
Wie ne? Straubing, dass sie halt nochmal nachverpflichtet haben. Aber, also, du meinst die Kontroverse mit Herrn, oder?
Ja, dass sie da generell, dass da wohl das Vertrauen, also ich habe das nur am Rande mitverfolgt, muss ich sagen, dass da Matthias Niederberger wohl nicht so ganz das Vertrauen genießt, der jetzt auch nicht wirklich so optimal in die Saison gestartet wurde und dass sie da jetzt Goldie nachverpflichtet haben. Das habe ich mitbekommen.
Das Ding ist halt, also ähnlich wie bei Schwenningen, wo du halt Strahlmeier hast und dann so einen Jungen wie Wölfel dahinter, der nur eine Handvoll DL-Spiele gemacht hat. Also bei Düsseldorf ist halt genauso. Du hast halt den Niederberger und hast den Herden danach, den sie ja aus der DL2 geholt haben, von den Star Wars Rosenheim.
Ja.
Das ist halt einfach, finde ich, dann auch für den, also jeder Nummer 1 Goalie hat vielleicht mal einen schlechten Tag oder braucht dann vielleicht auch mal eine Pause. Klar. Und wenn du dann halt so einen dahinter hast, dann kannst du vielleicht von dem dann auch noch nicht erwarten, dass er halt sofort DL-Niveau hat, wenn er noch kaum DL gespielt hat. Insofern ist das halt, glaube ich, schon bei so kleineren Mannschaften wie Schwenningen kalkuliertes Risiko, dass du halt einfach das deutsche Goalie-Duo hast und sagst, ja, hoffentlich macht der Strahlmeier also weiter wie in der Vorsaison und verletzt sich nicht. Aber wenn es halt dann nicht funktioniert, dann hast du halt schon ein Problem. Relativ schnell. Und dann ist halt die Frage, bleibst du cool, wartest vielleicht noch ein bisschen ab oder machst es halt wie Düsseldorf oder auch Straubing und holst halt dann gleich den größeren Namen und halt dann doch einen Importspieler auf der Goalie-Position. Ich find's eigentlich ganz cool, wie Schwenningen macht. Also ich glaube auch nicht, dass da das Geld da ist, dass man einen holen könnte, ganz ja, nebenbei.
Wahrscheinlich eher das.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die auf so vielleicht eine schlechtere Phase von Strahlmeier einfach halt gelassen reagieren und sagen, es ist halt jetzt einfach so, wir haben das Team so aufgestellt und ja, der kommt wieder. Meine Vermutung.
Ja.
Thomson, Trivia,
man hat uns jetzt so lange nicht gehört, aber wir haben, glaube ich, jetzt geliefert. Und jetzt kommt ja eigentlich der Part, der immer am längsten dauert.
Ja, aber den müssen wir heute mal ein bisschen kürzer machen. Die Trivia. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Du stellst eine Frage, tick, tack, tick, tack, 10 Sekunden Zeit für mich zu überlegen, auch für die Hörer mit zu überlegen und dann kommt die Antwort. Ich stelle eine Frage, tick, tack, tick, tack, 10 Sekunden Zeit zu überlegen, für dich und auch für die Hörer und dann kommt die Antwort. Also insgesamt könnte man das in 3 Minuten abhandeln, aber dann geht es ja immer um die Nachbesprechung dieser Trivia. Aber wir machen jetzt erstmal die Trivia.
Die Nachbesprechung ist eigentlich immer das Schönste.
Ja, stimmt.
Soll ich anfangen mit meiner Trivia?
Fang an.
Ich finde, ich musste vorhin schon kurz schmunzeln, weil du hast es mehr oder weniger vorweggegriffen.
Ja, okay.
Und zwar ist Ovi Stand heute on pace für 123 Tore. Hat im Schnitt 1,5 Tore pro Spiel, also 9 in 6. Und hat damit mehr als die Carolina Hurricanes, die Montreal Canadiens, die Edmonton Oilers und die San Jose Sharks als Team geschossen. Vancouver hat auch genau 9. Und sollte er 123 Tore schießen, wäre das eine Tor, hätte er wieder eine Saison mit mehr als 50 Toren absolviert. Mhm. Das wäre seine wievielte Saison mit mindestens 50 Toren?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber also ich hatte ja die Capitals kürzlich, habe sie kommentiert und da schreibe ich mir sowas natürlich raus. Und ich weiß, dass der beste bei Ovechkin 65 Tore ist. Also das war das, was er gemacht hat. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass er dann entweder noch 6x 50 plus hatte oder noch 5x. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich sage es, also wenn er jetzt nochmal 50 oder mehr macht, wäre das seine 8. wäre meine Antwort. Verdammt, ich habe kein Tick-Tack, Tick-Tack. Ich habe keine Zeit gelassen.
Du hast ja ein bisschen drumherum.
Ja, genau.
Aber du hast recht, das wäre die 8.
Ja. Okay, aber da hast du mich schon wieder auf dem komplett richtigen Fuß erwischt jetzt in dem Fall.
Okay, dann Anschlussfrage. Das wäre eigentlich die ursprüngliche Frage gewesen und dachte ich, die ist eigentlich zu schwer. Wer hält denn den Rekord mit den meisten Saisons mit mindestens 50 Toren?
Oh, okay. Also wenn du sagst, sie ist zu schwer, dann ist es nicht Gretzky.
Ach nee, das war gar nicht die Anschlussfrage. Entschuldigung.
Deswegen werden die Trivias immer so lang.
Gretzky ist richtig, aber Gretzky ist es nicht alleine.
Okay, dann ist es Gretzky mit Bossy.
Richtig.
Yes!
Mit jeweils 9.
Yes!
Und Gretzky natürlich 81-82 im 39. Spiel bereits das 50. Tor geschossen. Und jetzt kommt die Anschlussfrage. Wie viele Spieler haben insgesamt in der NHL-Geschichte mindestens einmal die 50-Tore-Marke in einer Saison
geknackt? Boah, die ist aber echt schwer.
Ja.
Also da kann ich nur raten, aber pass auf.
Also 100 Jahre NHL-Geschichte.
Ja,
Also warte, ich kann dir sogar sagen, wie oft das insgesamt passiert ist. Vielleicht kannst du es dir davon ableiten. Okay. Warte, dann muss ich kurz nochmal in den Wikipedia-Artikel gehen. Warte. Ich glaube 186, wenn ich es jetzt richtig. Ja, 186 Mal wurde diese 50-Tore-Marke geknackt.
Also ich glaube, aber, ich würde so auf 20 Spieler ungefähr, würde ich tippen.
Ja, es sind ein bisschen mehr, 90.
90
insgesamt,
Spieler haben 50?
Insgesamt haben 90 Spieler mindestens einmal die in der NHL-Geschichte.
Ja, okay, es ist ja auch, ja gut, die Geschichte, ja. Ist, ja, okay, 20 ist Blödsinn, erst zu wenig, aber 90 hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Es gibt einen Wikipedia-Artikel, den kann ich empfehlen, der nennt sich tatsächlich Lists of NHL Players with 50 Goal Seasons.
Ja, den hatte ich auch schon mal offen.
Ja, und ja, da sind dann für jede Saison auch die Spieler dann aufgelistet und noch so ein paar, falls ihr auch mal eine Trivia-Runde machen wollt, so ein paar lustige Fakten noch mit dazu.
Ich weiß noch, dass Ovechkin auch vor den 34, glaube ich, waren es, die in der letzten Saison geschossen hat, dreimal in Folge halt die 50 geknackt hat.
Ja.
Kannst du irgendwie rausfinden schnell, wer der Letzte war, der Back-to-Back 60 Tore hatte? Also haben wir vorher bei Bure, hatten wir ja Back-to-Back 60 Tore mal. Aber
was, vielleicht auch Gretzky?
Nee, Bure. Also hatte er Back-to-Back 60 Goal Seasons in den 90er Jahren. Ja. Und war das der Letzte, dem der das geschafft hat?
Das weiß ich jetzt nicht. Das ist deine Trivia-Frage.
Nein, aber wir haben hier 60 Goal Scorers. Ja, ich glaube, es müsste eigentlich Bure gewesen sein, oder? Oder war...
Nee, danach hat doch keiner mehr 60 Tore geschossen. Ist denn nicht Scoring eher wieder runtergegangen?
Naja, Stamkos hat 2011, 2012 hat er 60 gemacht, aber halt nur einmal. Und Ovechkin eben 65, 2007, 2008. Aber Bure hat halt 92, 93 und 93, 94 zweimal in Folge 60. Und davor, also 92, 93, jetzt hat mal 2000. Ja, da kamen dann danach tatsächlich auch nur noch, Lemieux hatte auch 92, 93, 69 Tore. Und dann 95, 96 nochmal 69. Genau, aber dann in den 90ern kam da nichts mehr. Celane nach seiner 76 Rookie-Season auch nicht mehr in der Höhe. Also war schon Bure. Bure war der Letzte mit Back-to-Back 60 Goal Seasons.
Ich weiß Bossi, nur,
weil vorher Bossi, gell, mit den 50 Toren, Bossi hatte ja auch den Rookie-Scoring-Rekord vor Celane, als der den gebrochen hat.
Ja.
Da gab es auch die, als Celane diesen Rekord gebrochen hat, war erstens mal der Jubel, als er den Handschuh hochgeschmissen hat und dann irgendwie so mit seinem Schläger nach dem Handschuh geschossen hat. Ja. Und auf der Tribüne war halt irgendwie das Plakat, wie war es, 53 Tore müsste vor der Rekord von Bossi gewesen sein, weil dann waren halt so, weißt du, wie so klassisch ist, wie die Zahlen bei MLB-Spielen, Strikeouts und so weiter, wenn sie immer eine neue Zahl dann so aufdrehen, so aufdecken.
Yeah.
Und dann stand da irgendwie so 52, 53, 54, Bossys Record is no more. Also 53 müsste der vorher gewesen sein. Also 53 in einer Saison und Celane hat dann ja diese Wahnsinnssaison gehabt und 76 als Rookie geschossen. Allerdings nicht mal als ganz junger Spieler, muss man dazu sagen. Ja, liebe Hörer, so ist das mit unseren Trivia-Fragen. Die atmen dann immer so ein bisschen aus.
Ich habe noch was Cooles gerade gefunden. Okay. Das muss das kurz mal verifizieren. Ja. Und zwar habe ich eine Liste gefunden. 15 Players You Forgot Had 50 Goal Seasons. Und auf Platz 2 Mike Bullard für die Pittsburgh Penguins. Ach, 83, 84.
Ja, das ist ja geil.
Der Mike Bullard, der dann später auch für die Eisbären unter anderem gespielt hat.
Und für die Landshut Cannibals.
Und für die Schwenninger Wild Wings. Ja, hey. Genau. Und Maple Leafs waren auch noch dabei irgendwann.
Der war sogar mal Kapitän von den Penguins, oder?
Oh. Ja. Auf dem Bild, das Bild ist auch so großartig. Da hat er das C noch auf der Brust.
Bully Bullard und Wally Schreiber sind so meine ersten Erinnerungen an irgendwie DL-Eishockey in Deutschland. Oder so, also, oder eigentlich an Eishockey in Deutschland in den 90er Jahren halt dann. Bully Bollard, Wally Schreiber, Didi Hegen und Trunschka. Und so die Spieler, die ich dann aus den 90ern so als erste, an die ich mich als erstes erinnere. Okay, jetzt kommt meine Trivia. Das ist für mich, das ist eine Schätzfrage, weil es ist sonst zu schwer.
Okay.
Sidney Crosby ist ja der beste Eishockeyspieler der Welt, da sind wir uns ja alle einig. Und Connor McDavid ist auch ein ganz guter. Der ist vielleicht jetzt so dabei, diesen Thron irgendwie anzugreifen. Und sich eben diesen Titel bester Eishockeyspieler der Welt zu schnappen. In der Vorsaison hat Crosby 44 Tore gemacht und McDavid 30. McDavid war der Topscorer in der Liga, 30 Tore, 70 Assists, 100 Punkte. Crosby war Rocket Richard Gewinner mit 44 Toren. Übrigens in der letzten Saison seit längerem mal wieder keiner mit 50 Toren oder mehr. Jetzt ist es so, dass Crosby und McDavid ja ihre Tore unterschiedlich schießen. Also McDavid kommt sehr übers Tempo und Crosby ist einer, der mittlerweile auch vor dem Tor gut arbeitet, Rebounds verwertet, Tipps, Deflections hat. Insgesamt Crosby natürlich mit einem Vorteil in Toren, den er sich vor allem eben durch diese, ich sage mal, Dirty Goals erarbeitet hat. Insgesamt Tipps, Deflections 7 in der Vorsaison, Rebounds 17. Heißt 24 Tore eben aus kurzer Distanz. Wie viele dieser Tore hat Connor McDavid gemacht? Und du darfst schätzen und ich gebe dir eine Abweichung von 4. Also 24 bei Crosby, Tipps, Deflections, Rebounds.
Von 24 von 44.
44 von 44, genau. Ein Breakaway-Tor hat Crosby gemacht und 19, die in dieser Aufführung, die ich gelesen habe oder gesehen habe, als Other bezeichnet worden sind. Also irgendwelche Kombinationen sind das dann zum Beispiel oder vielleicht auch ein Empty Net gilt vielleicht auch da.
Und normale Schüsse
oder
haben die
One,
auch.
Oder ein One-Timer, genau. Aber es ist ja echt halt, also das sind halt echt, ja.
Ja.
Das sind dann die Zellen unter Other. Aber ich habe jetzt gerade, also gerade dieser große, der wichtige Vergleich ist ja Breakaways
und
eben Tipps, Deflections, Rebounds. Also einmal halt über Tempo und einmal über Close Range.
Ja.
Bei Crosby sind es 24 gewesen. Tipps, Deflections, Rebounds aus Close Range. Wie
und
viel waren es bei
von
Conor
McDavid?
Wissen? Genau. Tick.
Okay.
Zack. Abweichung von 4 gebe ich dir. Tick.
Wie viele Tore hat er geschossen?
30.
30.
Also okay. Ich gebe dir eine Abweichung von 3. Wir wollen es nicht übertreiben. Tick.
Okay.
Tack. Tick. Tack. Tick. Tack.
Also erstmal muss ich sagen, du hast mit der Frage so weit ausgeholt, dass ich dachte tatsächlich, dass du am Ende so eine Scherzfrage machst, so welche Haarfarbe hat der Busfahrer? meine Antwort ist...
Fand es nicht interessant, ich fand es schon interessant.
Doch, ist super interessant. Aber man wartet ja dann immer auf den Moment, wenn die Frage kommt. Und die Spannung, die war, also.
Zum Greifen.
3.
Es waren tatsächlich dann doch mehr.
Okay.
Nämlich 9.
Ja, wow.
Aber pass auf.
Immer noch deutlich weniger.
Genau, aber der also 24-9 Close Range Goals für Crosby. Aber jetzt schau, wie die verteilt sind. Tipps, Deflections, Crosby 7, McDavid 0. Also kein einziges Mal abgefälscht. Er hat halt Pass gespielt, der im Dreisattel zum Beispiel abgefälscht hat, aber McDavid kein einziges Mal abgefälscht. Rebounds, Crosby 17, McDavid 9, eben die 9, die ich angesprochen habe. Dann Breakaways, Crosby 1, McDavid 8 und Other 19-13 für Crosby. Aber ich finde diesen, also das 24-9 für Crosby bei im Close Range und 8-1 für McDavid bei Breakaways finde ich extrem interessant. Also die unterschiedliche Art und Weise, wie sie ihre Tore schießen.
Das war gegen Calgary, das zweite Saisontor von McDavid, wo er die Scheibe an der eigenen blauen Linie bekommt und sich rechts durchsetzt. Und Sportsnet hat das ja dann aufgeschlüsselt, hat er dann 45,5 km/h Spitze, glaube ich, drauf.
40 waren es, oder 45 sogar.
Ja, also es waren auf jeden Fall über 40. Ja. Und das allein ist ja schon sehr, sehr beeindruckend, weil er ja auch immer schneller wurde und er ja auch, ich glaube, an Travis Hamonic und an TJ Brody, wenn ich jetzt nicht falsch liege, also auch wirklich zwei recht gute Verteidiger und vor allem zwei gute Schlittschuhläufer, sehr, sehr einfach vorbeikommt. und dann quasi, ja, wie auf dem Bierdeckel dann quasi noch anhält und die Bewegung macht und das Tor schießt. Ja. Und gerade wenn man im Replay guckt, dann das Calgary-Logo war ja auch fast gar nicht mehr zu erkennen, da war ja nur Schnee drauf. Also das ist schon sehr stark.
Und ich habe dazu auch was gesehen, da haben sie wirklich ein paar Tore gezeigt, wo McDavid das Tempo aufgenommen hat ab der Mittellinie. Und dann haben sie gezeigt, dass das Laufduell eigentlich ausgeglichen war an der Mittellinie. McDavid gegen Verteidiger. Aber McDavid hat dann immer so eine Endgeschwindigkeit von 35, 36 gehabt und der Verteidiger von 32. Das sind 10%, die er schneller ist.
Ja.
Und dann ist klar, dass er halt weg ist und dann das Tor macht. Aber weißt du, was du als Verteidiger einfach machen musst gegen McDavid, wenn du ihn stoppen willst, beziehungsweise nicht im Bild sein willst, wenn er dann das Tor macht? Du musst fetzern. Du musst gegen McDavid einfach fetzern. Das, was ich immer noch beim Eishockeyspielen viel zu oft falsch mache, dass ich zu schnell in den Zweikampf reingehe, irgendwie mit dem Schlägen auch noch der Scheibe schlag und dann einfach der Stürmer vorbeifährt. Das soll man nicht machen. Man soll den Stürmer eigentlich stellen, soll rückwärts fahren, soll einen Schläger ungefähr Abstand haben und dann eben den Laufweg zum Tor zu machen und ihn idealerweise nach außen abdrängen. Aber und ich gehe meistens halt drauf und versuche die Scheibe zu gewinnen und schaffe das halt meistens nicht und bin da immer noch zu ungeduldig. Nehme mir das jedes Mal vor, dass ich das anders mache, aber bin immer noch zu ungeduldig. Du musst gegen McDavid einfach fetzern. Du musst draufgehen, musst versuchen, die Scheibe zu gewinnen und wenn du sie nicht gewinnst, irgendwie an der roten oder der blauen Linie, mein Gott, aber du bist wenigstens nicht im Bild, wenn er dann sein Tor macht.
Und wenn du ihn erwischt, dann hast du auch ein Highlight.
Genau, und dann gibt's halt 2 minutes for slashing oder vielleicht sogar noch mehr.
Und wenn Lucic auf dem Eis ist, gibt es sogar noch mehr.
Nee, aber also, was aber willst du machen? Was willst du machen? Also, wie willst du das verteidigen? Du kannst es nicht verteidigen. Und du bist halt der Depp. Also, wie letztes Jahr, in jedem Highlight von den Playoffs ist dieses Tor von Crosby, von McDavid gegen Anaheim, wo Watt dann in die arme Sau halt ist. Und wo McDavid ihn halt einfach verarscht mit einer schnellen Richtungsänderung. War Sami Vatanen, oder? Ja.
Ja, und das erste Tor nach seiner Schlüsselbeinverletzung gegen Colorado, wo er zwischen zwei Verteidigern hindurchläuft einfach.
Du bist halt als Verteidiger, bist du einfach der Depp, weil du bist immer bei den Highlight-Reels, bist du immer drauf, wenn McDavid halt dieses Wahnsinnstor schießt. Und du bist eigentlich die ärmste Sau, weil du halt einfach nicht, weil kein Verteidiger hinterherkommt, nur bei dir hat er halt dann irgendwie getroffen und bei anderen schießt er einen Pfosten oder der Torwart hält halt.
Ja.
Es ist Wahnsinn. Wie verteidigst genau du denn solche Situationen? Gehst auch drauf, oder? Und wenn nicht, dann drehst du halt ab und trinkst dein Bier auf der Bank.
Ich glaube, mein Problem wäre, dass ich nach der aktuellen Regelauslegung der NHL nur noch auf der Strafbank sitzen würde, weil ich bin tatsächlich ich versuche das auch eher, den Stürmer kommen lassen. Wir spielen ja nun beide Verteidigungen und versuche dann meistens, wenn sie dann, also schaffe es auch häufig, sie nach außen abzudrängen und wenn sie dann auf Schulterhöhe sind, verpasse ich es meistens dann, mich rechtzeitig zu drehen. Ja. Und dann läufst du halt hinterher und dann bin ich eher so dieser Typ Verteidiger, der dann gern nochmal so einen kleinen Love-Tap auf die Hüfte oder mal auf den Schoner oder so, der dann so hinterher fährt. Ich, in unserem Trainingslager im August wurde mir dann auch gesagt, ich soll einfach weiter Schlittschuh laufen, dann komme ich da schon hinterher. Und es klingt einfach und das stimmt sogar.
Aber das andere ist halt einfach Kraft schon da und hinterher hackst.
Ja, und wenn man so unter Freunden spielt, dann kann man sich ja auch mal so schön einhaken und dann kann man sich ziehen lassen.
Genau. Der Wasserskifahrer Tom Kanzok.
Ja, genau. Ja.
Tom, wo lesen wir dich denn jetzt in den nächsten Tagen und wo bist du unterwegs?
Ja, hauptstadt-eishockey.com. Da passiert ja jetzt ein bisschen viel in den nächsten Tagen. Unter anderem soll morgen, ich hoffe, ich schaffe das noch, krieg das noch fertig, eine erste Saisonanalyse erscheinen. Und dann die Powerplay-Analyse. Und dann an den Spieltagen bin ich meistens für die Spielberichte und dann noch für die GIFs verantwortlich auf unserem Twitter-Account, Iceband Nerds.
Da geht was.
Ja.
Da geht was. Und weißt du, was ich hier gerade mache?
Nee.
Ich schicke dir gerade unser Hockey Buddies Logo.
Siehst
du das? Ich schicke es dir gerade per WhatsApp, habe ich dir geschickt.
Ah, per WhatsApp?
Ja. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil.
Sehen das die Hörer dann jetzt schon?
Bald. Also das ist so mit der Vorschlag, den wir jetzt bekommen haben hier, das, was du gerade siehst. Und wie gefällt's dir?
Mega.
Ja. Und was sagst du, was ich mit den Farben gemacht habe?
Ich wollte dich gerade fragen, warum du...
Also blau-gelb sind halt die Farben meines Heimatdorfs, in dem ich jetzt hier lebe. Und du bist rot-weiß und das sind die Farben von Berlin. Ist ja. Das nicht geil? Komm, sag, dass das gut ist.
Das ist schon gut.
Wie findest du es?
Mega. Ich find's super.
Ich find's auch ziemlich gut. Ich glaube, wir nehmen das so, oder?
Ich glaube,
können wir gleich nochmal besprechen. Und dann haben wir ein Hockey Buddies Logo. Und das machen wir dann so als Emblem, machen wir es auf T-Shirts, die wir rausbringen, und auf Tassen tun wir es und so weiter. Und dann können alle hier unser Merchandise kaufen.
Wir hauen alles raus.
Wenn sie wollen.
Ja.
In diesem Zusammenhang können wir nochmal auf unsere Amazon Wishlist hinweisen. Die nehmen wir einfach mit dazu in die Shownotes, und wenn ihr Bock habt, könnt ihr vor allem bei Tom draufklicken und ihm vielleicht irgendwie ein Computerspiel oder ein Eishockey-Buch zukommen lassen. Müsste aber natürlich nicht. Aber mir gefällt das Logo, Tom. Mir gefällt das Logo.
Ich schicke dir jetzt noch das Bild von Mike Bullard, was ich gesehen hatte.
Dann ist dann perfekt. Also, folgt Tom auf Twitter @BeatsBullette, wie der Beats.
Eine Frage habe ich noch.
Und die Bullette und eben Eisbären-Nerds auf Twitter dazu, www.hauptstadteishockey.com. Deine Frage?
Ja, jetzt, es wurde ja groß angekündigt, dass die NHL jetzt auch bei Sport 1 läuft in dieser Saison. Mhm. Wann geht's denn da los oder ging das schon los?
Also am 11. November gibt's die erste Übertragung. 11. November abends mit Edmonton Oilers und den New York Rangers. Also ein Abendspiel ist super, Samstagabend, 19 Uhr, glaube ich, geht's los. 11. November, also nicht mehr so lang hin. Das ist auch ein Wochenende, da die DL-Pause, das Deutschland-Cup. Da kann man vielleicht am Nachmittag ein bisschen Deutschland Cup schauen und dann eben abends auf Sport 1 live Eishockey NHL.
Perfekt. Na, hoffentlich ist Dreisaitl bis dahin dann wieder fit.
Ja, das ist echt zu hoffen. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Machen wir dann nächstes Mal. Also, @BeatBullette, @EisbärenNerds, www.hauptstadteishockey.com. Und außerdem bist du natürlich die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
Ja, du bist der Fetzi6 auf Twitter. Und für mich persönlich bist du die bessere Hälfte der Hockey Buddies, auf jeden Fall. Zu hören auf Telekom Eishockey. Ach nee, es heißt ja jetzt Telekom Sport.
Genau, Telekom Sport.
Als Chefkommentator der DL.
Nee.
Als bester Freund von Michi Wolf, wenn du vergisst, deine Kopfhörer einzustecken.
Genau.
Außerdem auf The Zone jetzt auch neu bei der NFL zu hören, wie ich mitbekommen habe. Leider habe ich es nicht gehört oder gesehen. Aber ja, der Fetzi macht sich. Seitdem der Fetzi hier die Hockey Buddies macht, läuft's bei Fetzi.
Das war so der Kickstart, auf jeden Fall. Das war der Kickstart. Wenn ich die nicht getroffen hätte, Tom. Danke fürs Zuhören, liebe Hockey Buddies Hörer. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch umrutschen und nicht vergessen, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey. Ding, 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 ding. Yeah. Ich warte immer noch, dass du mitsingst, Tom.
Ja.
Bald. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Vorcheck, der Sportpodcast.